Lars, Axel, Andana, der Podcast für die Leute von unterwegs.
Ja, guten Tag, Eckart.
Guten Tag, hier wieder aus Rostock. Ich grüße Sie. Schöne Grüße nach Bremen.
Ja, schöne Grüße. Genau. Hallo, willkommen bei Last Exit Andernach.
Danke, danke. Finde ich auch sehr gut, sehr willkommen und.
Ja, ich auch. Danke auch gleichfalls. Folge 81. Wir haben gerade den Trailer gehört. Es gab ja von Uli aus Uli P. hat geschrieben, wir sollten das selber einsingen. Also ich mache das Backing und wir singen das eben so, hey, Last Exit Andernach heute mal wieder mal heute mit dabei sein. Selber ein, sozusagen. Wäre das, schreibt uns. Ich finde das eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber die Hörer können ja auch mal schreiben, was sie dazu sagen. Wenn wir sagen, jedes Mal, wir würden das jedes Mal selber einsingen, weil es nicht, was es jetzt nach anderthalb Jahren noch abgenutzt hat, oder?
Du meinst, dass wir das jedes Mal live singen oder dass wir es einmal tatsächlich wirklich sehr, selber einsingen?
Live. Nee, wir können es ja live singen. Ich mache das Backing einfach, einfach ohne den Gesang. Und lass nur die Dame im Chor im Hintergrund singen und dann singen wir den Rest immer live. Silber.
Cool.
Ja, ich merke schon, du hast keinen Bock mehr. Okay.
Nein, ich bin ja so ein Typ, ich finde alles, du weißt ja, ich meine, ich habe jetzt auch mir überlegt, ich möchte mal nicht mal der Bösewicht sein, der die Hörer beschimpft, sondern ich will auch mal der Gute sein, so der Verständnisvolle, der Korrekte. Also ich freue mich über jeden Vorschlag von unseren Hörern und ich finde das einen besonders spannenden Vorschlag. Vielen Dank dafür.
Mhm. Ja gut, okay, also schreibt uns, Uli, danke für den Vorschlag. Ich habe mir die Corona-App runtergeladen heute Morgen und ich habe nachgeguckt, ich habe noch keinen Corona.
Du hast echt Langeweile, ne? Nee, aber mal wirklich, du hast ja diese App runtergeladen, warum?
Ja, das ist was, was proaktives Mitmachen. Mann.
Ach so.
Finde den Bösen. Finde die Kranken in dieser Republik, habe ich gedacht, spiele ich mal mit. Hm. Obwohl das alles so anonymisiert ist. Du lädst es nicht runter? Also.
Doch, natürlich lade ich mir das runter. Also wenn unsere Hörer sich es runterladen, lade ich mir es auf jeden Fall auch runter, weil ich auch gerne Verantwortung übernehme.
Siehst du. Genau. wenn man die Corona, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt Risikoermittlung ist aktiv jetzt bei mir, ne? Das habe ich eingeschaltet. Ja, ja. Und wenn ich jetzt, dann kriege ich vielleicht irgendwie eine Nachricht, ich glaube, ich kriege da eine Nachricht. Und dann steht da, dann kriege ich, wenn ich da mit jemandem in Kontakt war, dann kriege ich eine Meldung und muss zum Arzt oder so.
Ernsthaft?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, kann ich, muss ich nicht. Genau. So funktioniert die Begegnungsaufzeichnung. Um zu erkennen, ob Sie ein Infektionsrisiko vorliegt, müssen Sie die Risikoermittlung aktivieren. Habe ich aktiviert. Das Risikoermittlung funktioniert, indem Sie Ihr Handy per Bluetooth, also Bluetooth muss auch ein sein, verschlüsselte Zufallscode anderer Nutzerin. Okay. Jo.
Also ich glaube, in unserem Alter sind doch, glaube ich, eher die Corona-Arterien gefährdet als jetzt durch Corona oder so. Ich weiß ja nicht wirklich.
Jan Böhmer hat geschrieben, das ist auch wieder so eine Dating-App für Nerds irgendwie.
Ja, ist so mittellustig, ne? So wie das meiste von ihm. Also ist ja.
Ich habe sie ganz verstanden, aber hier muss ich irgendwie Apps so runtergeladen, aber ich habe genau so viele Apps.
Du hast ja jetzt nur runtergeladen wegen Jan Böhmermann, oder was?
Nein, ich hätte gedacht, ich wollte ein Thema haben für die Sendung. Okay, ist doch egal, anscheinend ist es kein Thema. Okay. Also, dabei sein ist.
Nein, finde ich gut und ich hoffe, es hilft was. Also ich,
ich muss mir mal einen Kaffee einschenken.
Mach dir mal einen Kaffee. Sag mal, ist bei euch auch so heiß? Also hier, ich war ja gestern in Berlin, 27 Grad, Alter. Ich habe Flüssigkeit verloren, wie ein alter Golf 2. Es war also ganz bitter. Ich habe wirklich.
So
ich war ja, Golf 2 verliert viel Flüssigkeit. Oh, guck mal. Da kommst du schon. Nee, ich habe wirklich die Hälfte des Tages in meinem Auto gesessen, habe die Klimaanlage laufen lassen. Ne, und,
ach, ehrlich? In Berlin?
Achso, ja, schön. Viel Berlin. Ich habe viel Sauerstoff.
Hattet ihr kein Hotelzimmer? Achso.
Hotelzimmer?
Ja, achso, du warst nur einen Tag da.
Nee. Achso, ich war nur einen Tag da. Ja, stimmt.
Achso, ich dachte, du wärst übernachtet. Okay, ja.
Nein. Ich bin morgens um 8 los und war abends um 8 wieder zu Hause.
Ach so. Ja. Das alte Rein-Raus-Berlin-Spiel. Das ist ja schön. Hier war es auch heiß, aber hier regnet es übrigens gerade.
Ja, ist gut.
Ich hatte Besuch hier von zwei Schulfreunden. Schön, genau, Stefan und Christian. Ich hatte jetzt das volle Programm mit meiner geliebten Holunderblüten-Sirup-Limonade. Aber was hast du denn gemacht in Berlin? So?
Also ja, ich war ein bisschen shoppen. Wir waren erst da, wo die reichen Leute sind und wo man da...
Kudamm.
Weißt du, wo die... Okay, genau, wo man mit dem Porsche Cabrio... Nee, das ist ja...
Das
Kudamm ist ja nicht... Das ist altes Geld, das ist ja, ja. D-Mark, ne? Also in, ich weiß nicht, Kudamm, glaube ich, da kann man immer noch mit D-Mark bezahlen ja. Und die richtig, also wo man jetzt, wo Reichtum wirklich ist, ja, glaube ich, Friedrichstraße, oder nicht? Und da, ja. Da waren wir auch und waren im Lafayette. Dann waren wir.
Galerie Lafayette, ja.
Galerie Lafayette, ne? Genau, nicht
da haben Bäckerei wir früher Lafayette. Verkauft. Ja, Galerie Lafayette,
genau.
War ich früher.
Ne, da gibt es ja auch, ja. Kann man sich ja irgendwie ein schönes neues Lacoste-Hemd
und dann
auch
noch
einen Teller Muscheln gleich. Genau. Ne? Und,
hast du gekauft?
Was die Franzosen so zu sich nehmen?
Nein, um Gottes
Willen. Meine Begleitung hat sehr viel gekauft. Ich habe vor allem immer geguckt und habe mich gefreut. Und ansonsten war es schön kühl da, ne? Mhm. Aber ansonsten, aber ich habe mich gefreut, habe ich mich dann, als ich in der Oranienstraße war in Kreuzberg, weißt du, Ground Zero, richtig, ne, wo es noch ein bisschen wilder zugeht und ist auch wirklich unverändert. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Immer noch die üblichen Shops, die da sind, ne, wie heißt es, Cortex und Depot, so wie noch.
Depot
und
13, ja.
Ja, dieses Shirt-Ding, Irie Daily und dann dieser Schuhladen, der Western-Shop. Und das, also, muss ich sagen, Oranienstraße unverändert.
Das ist echt wie so ein
Museumsdorf, ja. Das ist wie eine, genau, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Also entweder werden die Leute einfach immer älter, so wie ich, die da hingehen und es bleibt einfach alles so. Aber es gibt auch noch dieselben Schuhe. Es gibt ja immer noch diese Biker-Schuhe, die vorne so platt sind. Es gibt immer noch die bedruckten Hardcore-Shirts. Es gibt immer noch die CDs und DVDs zu kaufen von so Hardcore und man sitzt immer noch beim Asiaten und trinkt ein Singer-Bier und isst ein Curry und das scheint mir alles so relativ stabil zu sein, ja. Also in den letzten 20 Jahren. Das finde ich sehr angenehm, dass es sozusagen auch so Lebensbereiche gibt, die unverändert sind. Das ist,
dafür, dass im gewissen Alter ist, beruhigt einen das.
Gefällt mir, ja. Ich muss es leider zugeben.
Ja, Rainer Kallmund hat sich den Magen verkleinern lassen, habe ich gerade gelesen. Ein großes Interview in der Süddeutschen irgendwie, ist vom Body Mass Index. Also das, man kriegt das bezahlt. Das wusste ich gar nicht. Also wenn du einen Body Mass Index über 40 hast, dann kriegst du das, zahlt das die Kasse, ne? Das heißt, das ist ja auch
40.
Dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt 38,4, ne? Wenn ich jetzt ordentlich reinhauen, ne? Dann muss ich das ja selber zahlen. Das ist ja noch ein Ansporn auch.
Oder wenn man den Bauch so ganz doll rausdrückt, vielleicht.
Nee, der BMI müsste ja Körpergewicht sozusagen im Verhältnis zur Körpergröße, glaube ich. Und, und er hat auf jeden Fall, er hat jetzt die Marke sozusagen, einen verkleinerten Magen und hat
schon. Hat die Kasse gezahlt.
Hat die Kasse gezahlt und ist bei 120 Kilo ist er jetzt. Und
das bin ich ja so, schaffe ich sich ja schon.
Wohl, ja.
Fühlt sich wohl, das heißt, er wiegt jetzt so viel wie ich? Rainer Kallmund wiegt so viel wie ich?
So wie wir beide. Ich auch, leider, ja.
Also ich glaube jedenfalls, ungefähr so.
Also er wird einfach schneller satt, er schreibt, dass er schneller satt wird, er kann alles essen, Steaks, Seeteufel und so und fühlt sich fit in der Birne und kann wieder mit laut Süddeutscher Zeitung mit seiner jüngsten Tochter Federball spielen. Auf dem
PC. Ich hab schon gerade was Schlimmeres gedacht, okay. Federball, und wenn ich jetzt aber
Federball ist, das Neuerdings, das ist doch Badminton.
Das sind, glaube ich, verschiedene Sachen, oder?
Federball? Badminton ist mit Netz und Federball ist, glaube ich, nur so ein bisschen für so ein bisschen im Garten.
Das ist so hier an der Ostsee am Strand, wo so Kinder in 50er Jahren, genau. Und aber er hat sich den Magen verkleinern lassen, krass.
Ja, das machen ja viele. Das Schlimme ist ja, also das wirkt wohl. Ich meine, ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich, weil das irgendwie doch nicht einfach nur heißt, der Magen ist kleiner, sondern weil auch das ist schon den Körper ein bisschen mehr beeinflusst, außer dass da jetzt mehr weniger reinpasst beim Füttern. Aber das Ganze. Was sieht ja nicht optisch besser aus, wenn du vorher 180 und jetzt 120, die Haut sich nicht zurück entwickelt, die wird nicht mehr so stramm wie mit mit 16.
Siehst du aus wie so ein Beutel, ne?
Also, ja, dann musst du schon sagen. Und dann weiß ich nicht, ob das guck mal, das ist mir der Nachteil. Dann musst du nämlich das alles abschneiden, die Haut und das zunehmen und so. Und das zahlst du wieder selber und das ist bestimmt noch teurer als der Magen.
Aber Papa, ja.
Deswegen, also ist die Frage, aber wenn man kurz vor der 40 ist, ne, bei BMI, bei knapp vor 50, dann heißt es nochmal richtig Gas geben.
Oder diese Tiefseetaucherschuhe anziehen. Kennst du diese Bleischuhe für Tiefseetaucher? Wenn du die mit einem schwarzen Edding anmalst und dann zum Arzt gehst damit und sagst, BMI messen bitte. Obwohl, dann gehst du so komisch. Das fällt, glaube ich, auf.
Das fällt
so,
Waage, ne?
Wenn das immer so knallt bei jedem Schritt. Das ist irgendwie
oder so ein bisschen Fingernägel lackieren, ich weiß nicht. Nee, das fiel mir nur auf irgendwie. Ich habe ihn nur gesehen, ich glaube, bei Sky oder irgendwo war, ich weiß nicht, irgendwie, da war der schlechte Laune. Ich glaube, so die gute Laune kommt auch übers Essen manchmal. So.
Ja, natürlich. Na klar, das macht auch Glückshormone. Schönes, fettes Essen. Also Fett und Zucker lösen Glückshormone aus, oder?
Ich würde sagen, ja. Bei mir ja. Also,
wenn man bei jedem. Den
klassischen Drogen weg ist und so ein bisschen, dann
Klassische Drogen.
Geht es nur noch darum, ja. Ja. Ich wollte ja auch mal schön ein paar Zigarren vorstellen oder so. Vielleicht können wir mal zusammen eine testen oder so.
Bin dafür.
Und genau. Ja, aber.
Ich kann auch einiges. Also zu Tropenschatz kann ich auch einiges sagen. Also.
Hast du nicht was geschickt? Ausbilder Schmidt, seine Lieblings? Was war das?
Ja, ja, genau. Der raucht die auch. Ja, ja. Tropenschatz. Ja, gute alte deutsche Fehlfarben-Zigarre.
Komplexkarre. Alles rund um Traumwagen, die wir uns nicht leisten können. Schöne Autos, die mit Warnblinkanlage in der Fußgängerzone herumstehen oder uns mit 300 auf der linken Spur überholen.
Ja, hallo?
Achso.
Ja, ich habe einfach mal die Rubrik reingemacht. Ich dachte,
sehr gut.
Dachte,
ich muss da kurz einen Satz noch zwischendurch.
Ja.
Was ich dir geschickt habe, war nicht Ausbilder Schmidt, sondern der Typ ist ein Deutscher, ein bayerischer Feuerwehrmann, der davor irgendwie Unteroffizier bei der Bundeswehr war und der wirklich ganz tolle Filme auf YouTube macht und wahnsinnig viele Fans hat, glaube ich, mittlerweile Millionen Klicks. Der präsentiert ausschließlich solche Produkte wie, sagen wir mal, Coca-Cola, Tropenschatz. Und alles so Sachen aus den 50er, 60er Jahren oder aus den 70ern auch teilweise. Oh. Und wirklich toller Typ, kann ich nur empfehlen. Ja,
der war doch Stand-Up-Comedian, ja. Oder?
Du meinst jetzt den Ausbilder Schmidt, das hat mit Ausbilder Schmidt nichts zu tun.
Ach so.
Das ist nur so ein Typ, der sieht so ein bisschen so aus, weil er auch bei der Bundeswehr war und dies und jenes. So. Aber der stellt wirklich, es ist einfach sehr, sehr witzig. Weil
wie
der
heißt
so,
der?
Nochmal? Das nennt sich, ist ganz cool, ich glaube, er hat es falsch geschrieben. Das heißt, da steht 3 und dann sie Edward. Und ich glaube, das liegt daran, weil er kein Englisch kann.
Der sieht so aus. Der sieht auch aus wie so ein Uft.
Ja, der hat so einen komischen. Der sieht aus wie Wachtmeister Dümpfelmoser. Der hat so einen komischen Schnurrbart und also hat so einen Kaiser Wilhelm Schnurrbart und ist aber wirklich eine Seele von einem Mensch und wirklich toll. Also alles, was man so
wechselt.
Ja, ja, macht ja nichts. Aber alles, was man so aus den 70ern, 80ern, 60ern, 70ern, 80ern kennt, präsentiert der und hat das alles liebevoll gesammelt. Der wird jede Zigarettensorte vorgestellt, alles, was man sich vorstellen kann an Süßigkeiten und diese ganzen Sachen.
Ja, echt?
Und macht der sehr schön.
Ach so, und der ist typ. Auf YouTube.
Und er macht keine Werbung. Das finde ich auch krass, er schaltet in seinen YouTube-Videos keine Werbung, obwohl er wirklich Millionen Klicks hat. Also es ist schon ein sehr spezieller Typ.
Ja, ach, das können wir mal posten.
Ja, ja,
ja, cool. Dass ich die Komplexkarre so reingehauen. Ich dachte, ich hatte gestern das Vergnügen, ein Auto anschieben zu dürfen. Also ich habe gemerkt, abschleppen zu müssen oder hinten, beziehungsweise bei meinem Nachbarn war das Auto kaputt und es ließ sich nicht anschieben. Ich habe dreimal versucht, den Wagen anzuschieben, weil er kann nicht laufen, er hat irgendwie so eine Sportverletzung vom Bouldern und deswegen den Wagen die Straße rauf und runter, also hier beziehungsweise diese Einfahrt hier rauf und runter gerollt, also so eine Sackgasse. Ich sprang nicht an, dann ist es okay, was jetzt? Ja, wir schleppen die Karre ab, ne? Ich dann vorne drin und ich saß hinten in diesem Auto. Warnblinkanlage ging nicht, die Schreiben ging nicht runter, der Bremskraftverstärker geht natürlich nicht, die Servolenke geht natürlich nicht, ne, weil die Zündung ist drin, aber die Batterie war leer irgendwie und es ging gar nichts und dann ist es echt so geil gewesen. Ey. Wir schleppen die Karre ab so, ne, mit einfach einem ganz normalen Seil, ne, also so einem billigen, ganz normales Seil, also keine Stange oder so, ne, wo man dann automatisch,
auf Abstand hältst, ja.
Genau, und dann fahren wir hier los irgendwie, da fahren wir nur 500 Meter zur Werkstatt irgendwie und dann irgendwann biegt der links ab irgendwie und hinter mir waren noch welche, die ich wollte dann noch so winken mit durch die Tür, also die offene Tür so, dass ich abbiegen will. Mhm. Ne? Dann fährt er los und ich bremse, weil ich diese Intuit, kennst du das, wenn einer vor dir links abbiegt, dann fährst du doch nicht automatisch hinter dem her. Ne? Dann bremst du da und wartest, okay, kommt da vielleicht noch einer, dass ich da, oder komme ich auch noch mit rüber oder auf jeden Fall wartet man eben. Und ich habe dann gebremst und das dabei hat aber noch Speed drauf, dabei ist das Seil gerissen und ich bin dann mit Vollspeed irgendwie und konnte nicht bremsen, also weil die Bremsservolenkung kaputt. Scheiße. Und alles nicht. Und dann bin ich mit Vollspeed dann auf diese Werkstatt, auf den Parkplatz der Werkstatt gerollt und die haben immer geschrien, seine Freundin war dabei, wo ist das Auto, wo bist du? Weil ich das Telefon hatte ich an, ne? Die hatten das Telefon an, ich hatte dann irgendwie immer gesagt, was sie machen und ich habe dann immer, scheiße, ist gerissen und so. Und dann haben die immer Rückspiel geguckt, wo ist das Auto, wo bist du denn? Und ich war dann schon längst abgebogen. Dann haben sie noch gesehen, wie ihr Wagen so brennt, in den Graben rollt oder so. Aber ich, Alter, ich bin so dämlich angestellt, das gibt's gar nicht. So, ich dachte, Okay, das muss man echt mal üben, oder? Das war mir nicht professionell, muss ich sagen. Also da,
nee, naja.
Das geht besser. Okay.
Ich meine.
Also was bescheuert. Also abschleppen. Also man muss ja achten, dass man nicht zu sehr nicht bremst, wenn der andere fährt, dass es dann reißt ist. Man darf auch nicht, rauffahren auf das möglichst auf den Vordermann, ist auch schlecht.
Ich hätte jetzt erst gedacht, du wärst ihm raufgeknallt, aber nee, das wäre noch schöner gewesen. Nee.
Aber also, dümmer kann man sich echt beim Abschleppen nicht anstellen.
Nein, ach komm.
Also ich war überfordert. Ich war echt, also ich bemerke so.
Du hast das Problem ist, weil du auch kein richtiges Abschleppseil. Du weißt ja, diese Abschleppseile, die dehnen sich ja so. Ne? Ich hab zum Beispiel so eins, was sich dann so ausdehnt. Aber jetzt, wenn du so ein ganz normales Seil nimmst, das ist natürlich, da ist ja gar kein Dehneffekt drin, das ist ja klar. Das heißt, also das ist einfach stumpf abgerissen dann, das ist ja klar.
Zum Glück war.
Da kann man froh sein, dass nicht die Halterung abgerissen ist oder die Stoßstange oder so. Das ist
Naja, nee, dann das muss ich sagen. Also da aufgepasst beim Abschleppen, also immer drauf achten. Ich hab auch mal gesehen, da wurde ein Wohnmobil abgeschleppt von so einem Kombi oder so oder Tankstelle rauf. Oh, und der hat echt nicht, der hatte wohl gar keine Bremskraft, der ist voll hinten in die Seite rein.
Oh, Scheiße.
Also das war irgendwie teurer Spaß. Immer am besten am ADAC mitmachen und so.
Ja, wer bezahlt das dann? Wer hat denn Schuld, ey? Das ist die Frage.
Ja, das zahlt, glaube ich, keine Versicherung, oder?
Nee, das bezahlt, glaube ich, niemand.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, unsachgemäßes Abschleppen, das bezahlt, glaube ich, keiner. Ja. Hast du recht.
Dann habe ich noch was gefunden, und zwar sind Instagram-Poser auf einen Ferrari geklettert, haben 30.000 Euro Schaden hinterlassen. Und auf einem Ferrari, auf einem gelben 488 GTB, Instagram, weißt du, nachts, ich weiß gar nicht, welche Stadt das war, haben auf jeden Fall schöne Fotos gemacht, stehen breitbeinig auf dem Dach des Ferrari, die Warmblinkanlage geht an, sitzen, rutschen dann auch schön drauf rum mit Gürtel und weiß nicht was. Haben irgendwie 30.000 Euro durch Kratzer und sonstige Sachen da hinterlassen und haben natürlich schlauerweise sich selbst fotografiert, das Kennzeichen fotografiert, irgendwie da ist sozusagen so alles, also besser geht, kann man es nicht machen, muss ich sagen, also und laut Bild.de ist das ist der Inhaber
find das
nicht so geil, ne? Also das der Besitzer sagt, der Besitzer ist Mitglied in so einem Motorsportclub da irgendwie, der ist Aficionado, also Automobilist, so wie ich auch, ne? Also nur ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Und Fotos zu machen kann man ja auf jeden Fall antatschen und draufsetzen, auf keinen Fall, ne? Weil Knöpfe, Gürtel, Armbanduhrringe, das macht Schramm, wussten die auch vielleicht nicht, ne? Weil sind Instagrammer, die wissen sowas
für vieles nicht, ne?
Und, und der Grund für vielen Anschläge auf Luxusautos ist laut des Besitzers Stanescu mit die Neidgesellschaft. Viele haben ein Problem damit, wenn sie junge Leute in teuren Autos sehen. Dabei kennen sie die Personen nicht. So einen Wagen kann man sich mit einem normalen Gehalt ebenfalls leasen oder finanzieren. Alles eine Frage der Prioritäten.
Verstehe.
Ich weiß nicht, was er verdient und was er glaubt, was andere verdienen, aber ein Ferrari leasen oder finanzieren, ich weiß nicht. Da musst du, glaube ich, schon fett fünfstellig verdienen. Aber
ich weiß das nicht.
Also ich glaube nicht, dass du dann, ich glaube schon.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt jemanden kennst, sag mal so, wenn du jetzt jemanden siehst, der im Ferrari sitzt, was denkst du da? Also ich kann ja sagen, was ich denke.
Ja, erzähl du mal. Ja,
ja wirklich? Ach so.
Okay. Erzähl du mal.
Na, ich denke, dass da jemand ein mittelschweres Problem hat, weil das ist ja irgendwie, erstens finde ich das kein schönes Auto, ich finde das relativ geschmacklos. Ich
stimmt,
Ferrari. Also Ferrari, Lamborghini und so finde ich ehrlich gesagt ziemlich geschmacklos. Dann so sind es meistens auch so, eher würde ich sagen, jüngere Leute oder so, auch meistens aus so einem Umfeld, wo ich sagen würde, okay, gut. Ich will mich, glaube ich, das ist, glaube ich, Quatsch.
Es kommt auch immer drauf an. Also sind das junge Leute, so junge, erfolgreiche Leute, Drogenhändler oder sowas, oder ältere Leute, die es geschafft haben. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die vielleicht mit 30 schon so viel Geld haben, dass sie so einen Wagen vielleicht nicht kaufen, weil das ist ja mal, also, da muss ich sagen, das ist übrigens in Frankfurt passiert. Aber das ist ja schon so, wenn ich sage, ich kaufe mir, ich finde ja zum Beispiel Audi immer ganz geil, so, ne? Irgendwie dann, war ich bei Audi beim Räderwechsel oder so mit meinem alten Ding da. Da steht da irgendwie so ein ein S6 oder RS6 da am Schaufenster, ne? Dann sagt der Verkäufer, Mensch, hier, wollen Sie mal einsteigen? Ich guck mal rein oder so, ne? So, das ist ja auch nicht, aber dann steht da eben Kaufpreis, keine Ahnung, 129.000, ne? Und Leasing, bist du denn bei, glaube ich, bei 800 gewesen oder sowas, ne?
Ja.
So, und dann, wenn du sagst, okay, ich muss damit unbedingt hier um die Eisdiele fahren oder sowas, oder am Wochenende mal irgendwas, dann, und du hast, du willst das wirklich, die Karre da irgendwie, ne, so mehr oder weniger mal 2 Jahre fahren, dann kannst du das schon machen, ne? Aber
ja.
Gibt es die Dinger nicht auch bei Sixt oder so?
Es gibt
bei Sixt auch, aber die angeblich, also sind die dann immer aus, also es gibt, glaube ich, keine Lamborghinis oder so. Es gibt wohl, also ich habe jetzt gerade auch, in Bremen gibt es jetzt einen neuen Anbieter, das ist Premium Sports Cars heißt das. Heißen die und da wird, habe ich auch gerade gesehen, da gibt es eben, weiß nicht, was hat er hier mit Mercedes AMG GTC Roadster, ne, irgendwie kostet hier also 899 pro Tag. Du brauchst, der fährt 316, hat irgendwie, was hat der, 500, knapp 560 PS. Kaution 5000 Euro, Selbstbeteiligung 6000 Euro. Und die Preise, wie gesagt, 8 Stunden, 100 Kilometer, 800 Euro, 24 Stunden, 150 Kilometer.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da echt mal ein paar Schichten klopfen und dann die 5000 Euro von ihrer Tante unterm Kopfkissen rausziehen und dann, so stelle ich mir das ehrlich gesagt vor im Regelfall. Aber, also ich glaube nicht, dass das wirklich...
Ey, meine, aber überleg mal, du fährst den Wagen. Also das ist der einzige Anbieter, also eine neue Anbieter hier, echte Luxusschlitten und so weiter. Also die haben jetzt Corvette und sowas auch, aber meistens viel mehr Mercedes. Und die haben dann laut Interview leider auch auf Bild, sind sie wohl sagen, okay, na, dass man kann die Wagen wirklich mieten bei ihnen, weil viele sind, bei vielen ist es wohl so, bei vielen Online Anbietern ist es, dass sie sagen, ja, hier ist, kannst du hier für Lamborghini Aventador Spider, kriegst du hier, kannst du mieten und dann heißt es mal, ja, es ist leider nicht da, ne? Ich kann ihnen aber hier so ein Golf R32 von 1992 oder so, weiß ich.
Ja. Ich habe jetzt vor kurzem, wollte ich noch erzählen, so eine Compilation gesehen von Skateboard-Videos. Ich finde ja immer noch Skateboard-Videos cool, ich weiß nicht warum. Zeit lang habe ich mir mal Katzen-Videos angeguckt, jetzt auch mal die wieder Skateboard-Videos. Und zwar auch dann immer so Sprünge über Motorhauben, wo ich wieder festgestellt habe, also dieses Tabu, Autos zu berühren oder so, das ist offensichtlich in Amerika nicht so ausgeprägt wie bei uns. Bei uns in Deutschland reicht ja schon wahrscheinlich, wenn du einmal irgendwo anfasst oder so, das Ärger gibt, ne? Bei denen ist das so, also wirklich, dass die ganz hemmungslos springen die mit ihren Autos mit ihren Skateboards über fremde Autos und teilweise dann auch schön mit auch abgerollt über die Motorhaube und so, ne?
Ja, das geht in Deutschland gar nicht.
Das ist in Deutschland ist dann sofort eine Klage fällig, würde ich sagen. Das ist
sofort auch Selbstjustiz mal schnell gemacht oder so.
Ja, wirklich, ne, oder? Ja. Würde ich vermuten. Also das, wo ich dachte, oh, die sind aber mutig, ne? Und dann teilweise ist dann mal einer hinterhergerannt, so halb motiviert. Aber eigentlich waren Leute sehr relativ, wo sind die? Das scheint irgendwie, dann scheint die kalifornische Sonne zu sein, dass man so tief entspannt ist.
Obwohl für die Amerikaner ist es auch ein wichtiges Heiligtum. Ich habe letztens Le Big Lebowski, wo die nagelneue Corvette zerstört wird da.
Ja.
Wo sie denken, das ist von dem Jungen, der das Geld hat, bis sie sich dann doch geirrt haben und obwohl der Finger mit der Baseballschläger raus ist, der verkloppt das, zerschlägt das Auto von Jeff Bridges dann, genau. Ist egal, fällt mir gerade ein. Das Auto ist heilig. Ich habe letztes Mal in Frankreich war, habe ich mich gewundert, wie wenig Beulen die auf französischen Autos haben, weil da ist ja normalerweise alles scheißegal, ne? Kommen hier kleiner Rempler da, Beule hier, egal, ne? Nicht so schlimm, aber der gab's, also in den 70er Jahren hatten die alle Beulen, also wirklich alle.
Ja, ne?
Da war das ganz normal, dass man sich mal ein bisschen antat. Also das ist einfach, das war immer die große Diskrepanz zwischen dem Wert des Autos oder der Wertschätzung irgendwie in den Deutschen im Vergleich zu den Franzosen.
Die Spanier sind auch ziemlich entspannt, muss ich sagen. Das erlebe ich ja regelmäßig, weil ich da fast jedes Jahr bin. Und die sind ja auch, die haben auch diese Dörfer, diese pittoresken kleinen Dörfer, wo du wirklich deswegen gibt es auch nur Kleinwagen eigentlich, weil du kommst eigentlich durch diese Gassen nur mit Kleinwagen durch. Und das sind nur die Deutschen, die sich halt dann am Flughafen immer so eine Limousine oder so einen Geländewagen mieten. Und dann nachher die armen Schweine sind, weil sie nirgendwo durchkommen und so, ne? Und dann irgendwie Todesangst ausstehen, weil sie irgendwo stecken bleiben in der Kurve oder so. Ne?
Aber dafür gibt es ja jetzt zum Beispiel der neue RS6 oder dann Audi A6, beziehungsweise wie auch immer RS6 Avant hat ja Hinterachslenkung, ne? Da kommst du rum und Jean-Pierre, ich gucke aber ab und zu mal die Jean-Pierre, diese Tuning-Boys da aus Dortmund, ne? Ich weiß, Sid und Jean-Pierre, was du die kennst, die auf.
Ja, kenn ich, klar.
Und der hat gesagt, pass auf, Jungs, wenn ihr ein Foto macht vom neuen Audi A6, Bitte nicht mit eingeschlagenen Vorderrädern, weil wir der Hinterachslenkung, ne, sieht dann aus, als ob der einen totalen Achsschaden hat, wenn die Räder sich dann auch mit bewegen. Sieht ein bisschen spooky aus, wenn du mal im Stand und so denn Hinterachslenkung ist klar, ne? Kommst halt immer schnell über, also hast einen engeren Wendekreis, kannst schneller einparken und so, ist, glaube ich, echt von der Dynamik irgendwie ganz geil so, weil für Fotos aufgepasst, ne, dann lieber mit geraden, also Lenkrad gerade und so. Nur noch ein kleiner Tipp, ne, falls ihr einen neuen Audi A6 habt oder so. Nicht, dass ihr da was falsch macht oder so.
Also kann ich mich erinnern, ich habe zum ersten Mal, als ich Audi überhaupt als sexy Auto wahrgenommen habe, war in dem...
Das weißt du noch, muss doch nicht lange her sein, ne?
Nein, das ist schon lange her, weil wirklich, weil das sexy, nein, weil Audi war früher, du weißt genau, früher war Audi Hausfrauenmarke. Das war nicht, war kein cooles Auto.
Das war so ein Päderastenschaukel mit so, das war nicht so ganz schlimm. Das Auto hatte das Image, das war schlimmer, geht's nicht, ey.
Wie ist denn
schon ein Auto? Das habe ich auch nur gesagt, Päderastenschaukel, da habe ich gesagt, das wird immer ausgeliefert mit Bonbons im Handschuhfach, die fahren gleich zum Spielplatz. Und das klingt jetzt echt brutal, ne? Aber für mich war das immer so, dass diese Leute, die da drin saßen, mit Hut oder so, ne?
Ja.
So die derbe Spießer, so ganz so Leute, die auf Sicherheit oder auf ne, und Spaltmaße so unter einen Nanometer oder so irgendwas so auf so deutsche Gründlichkeit stehen, aber überhaupt, ich fand das ganz schlimm. Und dann hat sich das muss ich sagen, das hat sich ganz schnell geändert auch mit Walter Röhrl, ne, mit dem
Audi Quattro.
Ne, und den genau. Pikes Peak Rennen, was er da gewonnen oder den Weltrekord aufgestellt hat, dieses legendäre Rennen, dieses Bergrennen, wo man auf Zeit irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das stattfindet, genau, Pikes Peak ist aber bekannt, und da hat er wohl mit dem Quattro ja auch. Ja, und dann wurde es auf einmal richtig geil, ne? Da habe ich gesagt, okay.
Ich würde sagen, ich weiß, das war ja so die Phase in den, wann war das mit Walter Röhrl, in den frühen 80ern oder so, also jedenfalls, war Audi Quattro ein Riesending, aber dann kam ja, für mich kam dann erstmal wieder lange nix, und dann irgendwann kam, weiß ich, also habe ich mal gesehen, diesen Jason Statham-Film, also der erste Film, wo ich ihn als Star so wahrgenommen habe, in der Transporter.
Ach genau, ja, ich hab's
gar. Und da habe ich gedacht, aha, Audi ist ein cooles Auto, habe ich vorher nie wahrgenommen. Stimmt. Für mich war Audi immer so Mercedes für Arme oder so möchte gern BMW.
Das war ein A8 oder sowas, ne?
Das war halt so eine fette Karre halt. Ne? Also vermutlich der fetteste von Audi, so ein schwarzes Ding.
Ja, die Limousine und, A8, das war eine 800.
Genau. Und seitdem sehe ich die ständig, also seitdem hat Audi offensichtlich Hollywood für sich entdeckt.
Stimmt,
und jetzt ist wirklich in jedem Film ist ein Audi drin. Oder die hauen richtig Kohle raus für Hollywood so, ne? Und um sich da irgendwie zu platzieren. Ne?
Auch in diesem, war das nicht auch in diesem mit Will Smith, wo der diesem iRobot oder so, war das da?
iRobot,
da war
noch so geile Autos. Ja, ich glaube auch da, ja, genau.
Geil. Da war weil da habe ich gesagt, ja, du hast vollkommen recht, das ist nämlich genau, da ist diese Marken, dieses Product Placement hat eigentlich funktioniert super, ne? Also,
absolut.
Ja, stimmt. Ja.
Auch Mercedes G-Klasse auch gerne in jedem zweiten Hollywood-Film.
Ja, und so. Dann in jedem dritten Rap-Video und so, ne?
Genau, noch gut.
Naja. Nee, ansonsten habe ich, ich feier echt viel Auto und bin, ich muss sagen, ich lasse mich immer verleiten zu irgendwelchen scheiß Rennen. Ich fahre dann so gemütlich.
Echt?
Ich fahre dann gemütlich 180, bin oft in Schleswig-Holstein beruflich.
Gemütlich.
So, und ich kenne die Strecke im Schlaf und dann fährst du so 180 so auf der linken Spur und dann, okay, dann kommt einer hinter dir, der fährt ein bisschen schneller, lässt ihn mal kurz vorbei, ne, und dann so, okay, die Pace kann ich auch noch fahren, ne? So, dann habe ich wenigstens einen, der mir die linke Spur frei fegt, ne? Und letztes Mal warst du, dann war da noch einer, ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe extra aufgeachtet, vor mir waren, ich glaube, eine Passat, irgendwas mit so einem dicken Motor und davor war dann Kia oder so. Und die sind alle so im Schnitt so zwischen 230 und 240, 220 und 240 gefahren, ne? Und ich hätte, okay, hänge ich mich mal ran oder so, weiß ich auch nicht, warum das so lange ist, der Wagen noch macht, ne? Und dann, und dann kommst du in so einen Geschwindigkeitsrausch und hörst dabei so lockere Chillout-Mucke und so, ist ja alles, ist ja egal, ist ja, ich krieg's ja nicht richtig mit, wie schnell das ist. Also man, die Wahrnehmung ist so ein bisschen, weißt du, man denkt, okay, ist halt schneller zu Hause, aber ist jetzt irgendwie auch nicht sowas. Also es ist jetzt nicht, dass ich da mit Adrenalin irgendwie gebadet oder schweißgebadet da so irgendwie denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier gerade, sondern das ist, weil ich so viel fahre, ist für mich schon, klingt ein bisschen arrogant, aber so fast normal, dass ich relativ schnell fahre, aber ich ärgere mich dann im Nachhinein immer, dass das irgendwie schon irgendwie ätzend ist. Du fährst dann also, ganz kurz, du fährst ja, meistens fahre ich ja die A1, ne, dreispurig, ne, also so, und dann, okay, fährst du halt, okay, der erste kommt vorbei oder die sind schon weg, ich fahre alleine irgendwie schnell auf der linken Spur. Dann guckst du immer, na, zieht einer raus, ne, du musst immer mitdenken, so, ist der zu dich dran, will der vielleicht, blinkt der vielleicht, geht er raus, ne, schaffe ich es noch, also das heißt, du musst immer so ein Gespür dafür haben, was gleich passiert oder so, was passiert dann, Maschine. Oder zieht der LKW blinkt links, ist links neben ihm noch einer, dass er jetzt auf meine Spur muss, ne, um auszuweichen? Oder hält er, ist sehr cool und bleibt einfach auf seiner Spur, weil LKW-Fahrer ja ständig blinken. Ob links einer ist, ist ja egal, ne? Also so, weiß nicht, mich strengt das dann teilweise ein bisschen an, aber im Nachhinein merke ich immer, dass es vielleicht irgendwie entspannter wäre, vielleicht irgendwie einen geilen Podcast zu hören irgendwie und einfach ganz normal zu fahren. Aber diesen Rausch habe ich irgendwie immer, da komme ich immer schnell wieder aufs, weiß ich nicht.
Kommst du wieder in den Alltag? Rein,
ja. Ja. Mhm. Ja, übrigens habe ich ja diese es gibt da eine Strecke irgendwie zwischen Hamburg und Lübeck, gibt es auf der eine Oberleitung auf der Autobahn für Elektro-LKW. Da hast du das mal gesehen, so eine eine Teststrecke, da ist oben
ach, die das, über
der
ja.
Deutschen Bahn.
Ach, das ist für Elektro-LKW.
Ja,
ich habe mich immer gewundert, was das ist.
Ich fahre da ja oft lang, ne? Also da habe ich noch nie einen Elektro-LKW gesehen. Das sieht doch wahrscheinlich total bescheuert aus. Jetzt arbeiten sie ja schon wieder mit jetzt gibt es ja irgendwie einen neuen Elektro-LKW-Anbieter, der so Tesla, wer ist denn Nikola oder sowas, ne?
Keine Ahnung.
9, ja. Und also, Nikola. Oder, ja, Nikola Tesla, ich glaube, der heißt, glaube ich,
Nikola. Ja, ich weiß.
Nikola LKW.
Nikola, ja.
Auf jeden Fall ist da oben, ist das also, sieht aus wie eine Bahnstrecke, also ist auch, weiß ich, bestimmt 5, 6.
Also, ich finde, ein LKW, der muss Mack heißen, Mack Truck oder Peterbilt.
Peterbilt.
Alter, Nikola, das ist. Also, das ist da lackiert sich der Fahrer die Fußnägel oder was, ey? Was ist das denn, ey? Du kannst doch nicht deinen Lastwagen Nikola nennen, Alter.
Warte mal,
was ist mit den Leuten los, ey?
Die heißen Nikola, genau. Das ist ein Nikola, ja. Weil er Nikola Tesla, aber ich glaube,
das klingt aber so nach Schweizer Kräuter. Ich hab das schon verstanden, das Konzept. Das ist aber jetzt auch nicht so geil.
Das ist aber in der Börse hoch gehandelt. Also, in der Aktienkurs irgendwie. Das ist so eine Art Tesla für LKWs. Die Nikola Motor Company aus Phoenix, Arizona, hat einen wahnsinnigen Börsenwert und da geht's dann los. Deswegen brauchst du die Oberleitung auch gar nicht mehr. Kannst du gleich wieder abbauen, den Quatsch.
Ja. Aber es ist cool ist deswegen trotzdem nicht, ey. Oh Mann. Okay. Elektro-LKWs, ey. Fuck.
Ich würde sagen, wir haben es jetzt wieder. Elektro-LKWs, Skateboards und.
Ich muss jetzt mal gleich eine Schachtel West rauchen, glaube ich.
Das war Komplexkarre. Das Magazin für automobiles Leben hier auf Last Exit Andernach.
Was ist eigentlich aus der Steppweste geworden und dem Basecap und der Schachtel West und der dicken Gürtelschnalle und dem Peterbilt und dem Tut-Tut und Peterbilt. Das gibt's alles nicht mehr, ne? Nee,
naja. Nee, ich glaube, die Trucker sind auch durch Corona, gerade in den USA, ne, sind, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich gebeutelt. Ich weiß, also,
Okay.
Ja, schlimm. Nee, ansonsten, was ist sonst passiert? Es gibt ja der Mordprozess gegen Stefan E., ich glaube, der heißt in Wirklichkeit Stefan Ernst. Der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke. Ernstes Thema. Hat einen Anwalt, der Mustafa Kaplan, der auch den türkischen Präsidenten im Fall Böhmermann vertreten hat.
Ups.
Ja, ich habe mich schwer gewundert. Er hat aber auch einen, glaube ich, ein ehemaliges Pegida-Mitglied. Der auch, also so eine sehr, sehr gemischte Anwaltschaft bringt er mit. Mhm. Ich frage mich aber jetzt mal ganz ernsthaft, wieso hat ein vermeintlich Rechtsradikaler oder wahrscheinlich offensichtlich Rechtsradikaler, was man so aus den Medien erfährt, kann man es durchaus sagen, einen türkischen Anwalt. Ist der jetzt besonders hart, weil er Erdogan vertreten hat oder ist das jetzt sozusagen so ein ich bin eigentlich ganz nett zu allen oder weil
ach,
ich
so
ja einen türkischen Anwalt
so
habe oder ich verstehe es nicht.
Ja, ich glaube so viele von diesen Anwälten die sehen das ja so pragmatisch, das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit sich selber in Szene zu setzen, weißt du? Und wenn man dann sozusagen so dieses mediale Echo hat, hat man ja auch die Chance gute Fälle zu kriegen und so, ne? Auf der anderen Seite ehrlich gesagt, wenn das jetzt ich weiß, es gibt ja häufig diese Vergleiche zwischen Islamisten und Rechtsradikalen und dass die Weltbilder doch ziemlich ähnlich sind, ne? Aber gut, ich weiß nicht, was.
Keine Ahnung. Ich glaube, bei diesem Anwalt kommt der Verdacht jetzt nicht unbedingt auf, aber.
Nein,
ich habe das nur gedacht, also, weil, ich weiß nicht, war im Fall Schepe oder so, wie hießen die, Sturm her und Stahl oder wie hießen die da, ne? So, da denkst du auch so, hat die Anwälte aus
schlechter Scherz.
Ihres Nachnamens ausgesucht oder so. Ja. Es klingt, also man muss echt sagen, dass das sowas bescheuert ist und dann sitzt man jetzt hier und denkt, okay, Stefan E. hat jetzt einen türkischen Anwalt, so, irgendwie ist rechtsradikal und hat vermeintliche Walter Lübcke erschossen, weil er irgendwie völlig aus dem Kontext gerissen übrigens überhaupt gesagt hat, alle, die gegen Flüchtlinge oder die sie nicht willkommen heißen, die können auch gerne wieder gehen, können gerne gehen. Fand ich ein bisschen putzig. Was? Nein, er hat, Walter Lübcke hat doch eine Rede, hat doch,
ja, ja.
Ist doch dieses Video, was sozusagen vermeintlicherweise den Mord ausgelöst hat, war ja dieser Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz oder dieser Bürgeranhörung, wo es darum ging, nehmen wir Flüchtlinge auf oder Geflüchtete auf oder eben nicht. Und dann wurde er ja angeblich von Rechtsradikalen, da haben sich wohl rechte Gruppen oder Menschen auch platziert bei dieser Versammlung, ihn provoziert. Dann hat er diesen Satz gesagt und das ist ja nur dieser kleine Ausschnitt, wenn man so alle, ihr könnt alle wieder gehen, wenn ihr keinen, ne, das ist natürlich sehr reduziert und deswegen, genau, das was
ja sozusagen. Ja, war das vielleicht, du meinst, ich habe es auch schon mitgekriegt, es war sowohl dann doch anders, der Gesamtzusammenhang war ein anderer, ne?
Ja. Genau. Ja, wenn man das ganze Video sieht, dann merkst du erst so, dass das sozusagen die Spitze dessen ist, was er sozusagen eigentlich sagen wollte, weil er wurde angeblich provoziert und wenn man sowas, ein Zitat aus dem, wirklich komplett einfach so aus dem Zusammenhang reißt, dann wirkt es automatisch anders, ne, als wenn du sagst, okay, ich gucke mir mal das ganze Video an oder so und relativiert das vielleicht auch, aber es hat auf jeden Fall wieder gereicht, um wieder die meisten Leute wieder aufzuwiegen, also viele Leute dazu zu bringen, irgendwie Hasskommentare zu
posten. Also ich kann nur hoffen, dass das, ich meine, wenn der Typ das jetzt wirklich war, das ist ja auch noch, ich habe auch schon wieder so unterschiedliche Berichterstattungen gesehen und so, aber ich blicke nicht so ganz durch. Der Typ wirkt natürlich, ich weiß nicht, hast du ihn jetzt gesehen, wie er da vor Gericht auftritt? Optisch ist das so, also so mit so einem geschlossenen weißen Oberhemd, Jackett und kurzes gescheiteltes Haar und so und während der Kompagnon, der die Waffe geliefert hat, sich da in so einem kleinen Hoodie versteckt und will gar nicht gesehen werden. Macht der andere das relativ oft.
Ach, das ist der, den Stefan E. Ange wiederum gesagt hat, dass er das war, ne?
Was ich glaube, die beschuldigen sich da jetzt, weiß nicht, jedenfalls der Ernst selber, also der jetzt als Täter angenommen wird, der tritt da relativ selbstbewusst auf. Und wenn er jetzt verurteilt wird, hoffe ich, dass er hart bestraft wird und das ist ja mal so ein bisschen sowas, wo ich meine, die wünschen sich ja mal, das ist ja was die Rechten sich immer wünschen, so einen harten Rechtsstaat und so, ne? Oder gar keinen Rechtsstaat, einfach einen Staat, einen starken Staat mit Scharfrichter und harten Urteilen und so. Also das können sie dann ruhig mal machen. Also das ist so.
Vielleicht auch mal das Hintergründe aufdecken. Ne? Bei Beate Zschäpe wurde ja auch stark bemängelt. Erstmal, dass keine ausländische Presse, die hatte keinen Platz mehr. Die musste draußen zugucken, von draußen über eine Videoleinwand zugucken. Oder also das war, der Gerichtssaal war zu klein. Und dann kam es ja auch, okay, dann wurde ja auch gesagt, eigentlich sollte man das ganze NSU-Netzwerk und die ganzen Sachen mal beleuchten und gucken, was da noch so los ist. Aber ich weiß nicht, ob das Aufgabe eines Richters ist, darüber zu urteilen oder sowas. Erwägung zu ziehen, aber ich weiß, dass ganz viele Opferanwälte auch und natürlich Opfer direkt irgendwie sehr, sehr enttäuscht waren von der Art der Rechtsprechung oder wie das irgendwie gelaufen ist, dass sozusagen auch das Leid gar nicht richtig dargestellt wurde und dass eben das Ganze, was da, da gab es eben so ein Trio und zwei sind tot, einer ist im Knast für immer oder hoffentlich für immer so und das war es jetzt, danke, auf Wiedersehen, ne? Und dann, ja, ansonsten Netzwerk und so und Unterstützer gibt's nicht oder weiß ich nicht, gucken wir halt nicht hin, ist Teil der Anklage, wird auch nicht beleuchtet und so und dann warten wir mal, bis wieder was passiert, so ungefähr. So kam es für mich auch ein bisschen anders. Ich muss als einer der 12 Semester bei der Antirassismus-Referat gearbeitet hat.
Ja,
in der Uni, genau. Im Aster der Uni Lüneburg, da habe ich das schon sehr auch geärgert. Aber ich weiß nicht, ob der Richter das
die Aufgabe haben. Ja, das ist die Frage, ne? Ist natürlich eine Überforderung, denn das ist ja grundsätzlich immer eine Überforderung für einen Richter, moralische Fragen. Das ist ein bisschen das Problem, ne? Das sind jetzt hier Plattitüden, ne? Aber so Recht und Gerechtigkeit sind zweierlei. Dafür braucht man halt, das ist so ein bisschen auch, wo man sagen muss, nee, das ist nicht der Richter, die Gesellschaft muss das richten. Und die Gesellschaft muss das hinkriegen, entsprechend solche Leute zu ächten, beziehungsweise dann moralisches Urteil zu sprechen. Und also das ist eine große Herausforderung an uns alle wahrscheinlich. Ne? Gerne wird ja auch immer dann, das ist ja immer so, es wird ja immer gerne dann auch, ich kenne es in der Schule, da wird immer die Verantwortung den Lehrern zugeschoben, wenn die Kinder irgendwie durchdrehen oder irgendwas Komisches machen. Das ist immer sehr leicht, irgendwie jemand anders, ne, das ist immer jemand anders. Es ist, bei den Rechten ist es Frau Merkel oder der Bundestag, bei den Linken ist es das Großkapital. Und klar, wenn du dann Angehöriger von Opfern bist, dann schiebst du die Verantwortung auf den Richter. Und ich glaube, es sind immer Aufgaben für alle, ne? Und das ist ein bisschen, ist nicht, leider nicht ganz so einfach. Das ist, glaube ich,
Ja gut, das ist ja wahrscheinlich auch die Frage der Staatsanwaltschaft, Polizei oder BKA
und sowas. Aber, wobei in Amerika, ich darf nur mal kurz sagen, in Amerika ist zum Beispiel der Staatsanwalt zum Beispiel viel mehr Befugnisse als bei uns, kann aber auch in die Hose gehen. Ne? Da kann es auch passieren, dass dann zum Beispiel jemand, der ganz reich ist und einen guten Anwalt hat, dass der locker wegkommt, während die armen Schweine vom Staatsanwalt dann eben zu 20 Jahren verurteilt werden wegen Drogenbesitz oder so. Also das ist, ich möchte dieses System auch nicht haben. Das ist das Problem. Umso schärfer du die Messer machst der Justiz, umso mehr kann es auch in die Hose gehen. Ne? Das ist es ist sehr zwiespältig. Es ist nicht so einfach.
Übrigens hat die schwedische Polizei jetzt den vermeintlichen Mörder von Olaf Palme präsentiert.
Ja.
Wenn du das bekommen hast.
Klar.
Der wurde ja 1986 ermordet durch Schüsse in den Rücken irgendwie. War im Kiel. Olaf Palme, schwedischer Ministerpräsident, wurde das jetzt, genau, im Februar 86 war im Kinobesuch in Stockholm erschossen. Ein ganz großes Trauma für die Schweden. Irgendwie. Ich habe das noch stark in Erinnerung, dass das traumatisch war, weil keiner wusste, wieso und keiner wusste, wer und warum oder so. Also das war.
Und vor allem Schweden ist halt auch so eine sehr friedliebende Gesellschaft, wo auch, also im Grunde so ein Land der offenen Türen und so ungefähr, ne, also wo nichts abgeschlossen wird, wo die Menschen einfach, wo jeder guten Tag sagt auf der Straße und die also überhaupt nicht darauf stehen, irgendwie jetzt sich zu bewaffnen oder Türen abzuschließen oder sonst was, ne, und es ist eine richtige Bürgergesellschaft, so eine befriedete, ne, und für die war das mit Sicherheit ein Riesenschock, ne, und ich weiß, dass es seitdem wirklich, es gab 10.000 Verschwörungstheorien, jedes Jahr neue Panorama- und Monitorsendungen, wo sie immer wieder nachgeforscht haben, war es jetzt der Geheimdienst, war es jetzt
das PKK, also PKK, die CIA, der KGB, Iran, rechte Kreise irgendwie auch und der ANC, also die Südafrika, beziehungsweise Quatsch, der ANC, Blödsinn, also die haben, Olaf Palme hat wohl auch gegen das Apartheid-Regime immer wieder gewettet, also gesprochen hat irgendwie auch den ANC, ne? das ist ja so die Gegenbewegung gewesen zu der
Afrikanischen Nationalkongress von Nelson Mandela, ne?
Genau, hat das finanziert und so und da gab es eben auch sozusagen den Verdacht, dass südafrikanische Agenten ihn ermordet hätten. Und jetzt ist es irgendwie Stig Engström ist jetzt der vermeintliche Täter und ist ein Einzeltäter, der sogenannte Skandia-Mann, also der war Grafiker bei den Skandia-Versicherungen. Ich weiß gar nicht, warum eine Versicherung einen Grafiker braucht für so Tabellen. Wahrscheinlich gab es da noch nicht so Excel mit Tabellenautomat. Naja, auf jeden Fall war der und der hatte wohl Alkohol- und Geldprobleme, war Sportschütze, politisch rechts und hat sich immer der Polizei angedient und sagt, er hat sie immer wieder, ich war Zeuge, ich kann die Tat nachstellen und hat dann irgendwie irrsinnigerweise hatte Bekannte, also weil die Polizei gesagt hat, ja, geh mal weg, das war die PKK oder wir glauben dir nicht, wir gucken mal woanders, wir wollen jetzt keine Ressourcen verschwenden. So, ne, hallo, aber ich war's doch, ja, ist egal. So, ne? Und dann hat er wohl, hatte Freunde beim Fernsehen, also das die Engström, Leute beim Fernsehen, die er kannte, überzeugt, dass er seine Tat, also dass das Ganze, also die ganze Tat nochmal rekonstruieren konnte aus seiner Sicht irgendwie. Und jetzt lebt mittlerweile nicht mehr, der so vermeintliche Täter hat sich im Jahr 2000 das Leben genommen und das ist, also die Schweden, also was ich jetzt hier lese in den Medien ist, dass die Schweden konsterniert sind über diesen angeblichen Mörder, der jetzt nach 34 Jahren irgendwie gefunden wurde, das ist für die meisten kein Schlusspunkt irgendwie, aber.
Ich weiß. Das ist auch sowas sehr Typisches. Ich weiß, dass das bei den Amis auch häufig so ist, dass die psychologisch das Kollektiv nicht verkraften, wenn es einfach ganz stumpf ein Einzeltäter war, weil das ist dasselbe Problem wie bei damals John F. Kennedy.
Genau.
Und viele andere Fälle, wo immer.
Wie Harvey Oswald war's, ne?
Und das macht die Menschen auch, oder John Lennon oder sonst jemand, das macht die Leute immer völlig fassungslos, dass sowas sein kann, dass so jemand, der so groß war und so viel Bedeutung für sie hatte, ganz einfach von einem psychisch gestörten ermordet wird.
Ist ja die Frage. Ja,
das muss ne? immer, ne, es wird dann immer Riesentheorien aufgebaut. Es muss die Mafia gewesen sein. Es waren die Außerirdischen, es war der Geheimdienst, es waren die Russen, es war. Ne, im Regelfall ist es halt nicht so. Im Regelfall ist es leider nicht so. Meistens ist es banal. Und das ist einfach dann irgendwie, weil das reicht wahrscheinlich den Menschen dann nicht aus, ne? Weil man hat so große Gefühle an diese Person gehängt und dass das dann einfach so völlig sang- und klanglos zu Ende geht, das macht einen zu schaffen, glaube ich. Das scheint ein Problem zu sein. Dass dann so, da liest man lieber dicke Bücher, in denen drin steht, dass die CIA dann einen unterirdischen Tunnel zu Olaf Palmes Wohnung gegraben hat oder so. Oder irgendwas anderes. Ne? Oder vielleicht waren es die Menschen aus der Hohlwelt oder so. Keine Ahnung.
Was?
Aus der Hohlwelt. Kennst du nicht die Hohlwelttheorie? Nee. Ja, musst du mal nachlesen.
Ja, mach ich dir mal.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Oh. Ja. Ich habe einen Film geguckt, Vivarium, mit Jesse Eisenberg. Film von 2019 und es geht darum, dass er mit seiner Angetrauten auf der Suche ist nach einem neuen Wohnsitz und die sind da mit ihrem kleinen Golf Diesel unterwegs. Ist also ein so ein richtiges Vorzeigepärchen. Er ist Baumputzer, sie ist, glaube ich, Pädagogin. Und dann kommen sie in so ein Büro eines Immobilienmaklers und da ist ein sehr merkwürdiger Immobilienmakler, ganz komischer Typ. Und da stehen so gleichförmige grüne Häuschen links und rechts und also Modelle, so kleine Häuschen. Und dann führt er denen das vor und die sind halt eher so halb belustigt und sagen ihm dann aber zu, mit ihm da hinzufahren in dieses Wohngebiet. Ne? Und das ist ja dann so ein typisches amerikanisches Vorstadt, so ein neu gebaut, komplett neu gebautes, künstliches Vorstadtgebiet. Und da sehen alle Häuser gleich aus und sie werden dann in ein Haus oder beziehungsweise sie betreten dann ein Haus, besichtigen das, wollen dann wieder los und plötzlich ist der Makler weg. Und dann begeben sie sich sozusagen auf die Suche nach einem Ausweg aus diesem Neubaugebiet und fahren im Kreis, kommen immer wieder bei derselben Hausnummer an, die sie besichtigt haben und dann schließlich ist das Benzin alle. Und dann steigen sie halt aus dem Auto, setzen sich da in das Häuschen rein und kommen da nicht mehr weg. Und gucken dann steigt der Mann mal oben aufs Dach von dem Häuschen, guckt so in alle Richtungen in die Ferne und überall dieselben Häuschen, also es gibt, das ist wirklich klaustrophobisch, ne? Und schließlich wird ihnen dann eines Tages ein Karton vor die Tür gelegt, da sind Lebensmittel drin und irgendwann ist in diesem Karton, der dann regelmäßig ausgetauscht wird, ist dann ein Baby drin.
Ja.
Und das Baby ziehen sie dann groß, wird langsam größer,
ach so.
ist ein sehr merkwürdiges Kind, was auch eine merkwürdige Stimme hat und sehr viel schreit, wenn es irgendwie seinen Willen
nicht FSK kriegt. 16 sehe ich gerade.
Ja. Es ist wirklich ein sehr gruseliger Film. Und dann wird das schließlich ein junger Erwachsener und sie stellen fest, dass irgendwas nicht stimmt. Also das haben sie ja schon lange festgestellt, weil sie kommen da nicht weg, sitzen halt da fest und ziehen halt dieses Kind auf. Und also dem Kind war also ein Zettel beigelegt, wenn ihr den Jungen großzieht, dann seid ihr frei.
Aha.
Und
Der
Mann fängt dann irgendwann an, im Grunde wie so eine Ersatzhandlung, im Garten ein Loch auszuheben. Das Loch wird immer tiefer. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich schon alles verraten soll, aber es ist so, der Film ist insgesamt total, ich würde sagen, surrealistisch. Es ist wirklich surrealistisch und sehr gruselig.
5,8 auf IMDb, nee, das ist nicht ganz so gut. Jetzt.
Geht ganz finster aus. Es ist wirklich ein sehr gruseliger, finsterer Film. Künstlerisch ambitioniert und auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen. Also wenn man auf Jesse Eisenberg steht, ich finde ihn ja sehr gut, der macht ja wahnsinnig viel gute Comedy und wirklich tolle Filme.
Ja.
Und den mal in so einer ernsten Rolle erleben möchte, eine wirklich depressiv ernsten Rolle, der muss das mal gucken und da sind teilweise wirkliche Überraschungseffekte drin in dem Film. Also,
der Witz ist, ich habe den Film davor gesehen, aus demselben Jahr, The Art of Self-Defense lief auf Sky. Der muss ich sagen, auch total stranger Film, irgendwie 6,7 auf IMDb, auch ab 16, aber auch ein Film irgendwie so ganz, ganz merkwürdig. Also Jesse Eisenberg spielt so ein Single, der irgendwie nicht so viel auf die Reihe kriegt, wird von der Motorrad nachts von der Motorradgang griffen und da wird dann da verprügelt und so weiter und er ist ganz ganz schüchterner Mensch halt und geht dann in so ein Karate-Studio in der Nachbarschaft und wie, um sich zu schützen, wie er damit er lernen kann, wie er da sich wehren kann in Zukunft und das geht, also spielt eigentlich nur in diesem Karate-Studio und er will da sozusagen genau, die nächste, also alle Stufen dadurch durchwandern, die man da so bei so einer Karate-Ausbildung macht und dann ist es am Ende, gerät er mit dem Chef aneinander und es endet auch sehr mysteriös und sehr brutal und es ist weder lustig, es ist auch nicht richtig Splatter, also es ist auch schon ein bisschen Horror, also ein bisschen Mystery, aber ich muss sagen, kann ich nicht so viel mit anfangen, also mir wird er jetzt nicht so, also nicht gegen den Schauspieler an sich,
aber ist ein bisschen, glaube ich, es hängt, glaube ich, davon ab, wie man so Filme überhaupt betrachtet, ne? Und ich mag das ganz gerne, wenn es so skurril zugeht und seltsam und ich mag einfach, das Ding ist bei mir, ist, ich bin am Ende, gucke ich einfach gerne Jesse Eisenberg zu. Mhm. Und wenn das dann irgendwie merkwürdig ausgeht oder kein richtiger Schluss ist, dann enttäuscht mich das, glaube ich, nicht so sehr wie andere Leute, die einen Film so gucken, plot-driven. Also sagen irgendwie, ich möchte einen Plot haben, wo ein Anfang, eine Mitte und ein Ende ist, Spannungsbogen, bla 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 bla. Das muss ich nicht haben. Ist für mich nicht wichtig. Also ich muss gute Bilder haben und gute Schauspieler.
American Ultra, hast du den gesehen von ihm?
Den habe ich gesehen, ja. Ich habe eigentlich fast alles von ihm. Okay. Das ist, also von Jesse Eisenberg gucke ich immer viel, zumindest was so gängig ist, ne? Also nicht alles, Quatsch, aber ich habe bestimmt schon so 5 bis 10 Filme von ihm gesehen. Es gibt auch so, wo er ein Pizzabote ist und so, also ganz viele verschiedene Sachen. Ja. Oder sonst,
also ja. Er erfüllt auf jeden Fall, er erfüllt ein bestimmtes Genre, also er spielt eigentlich immer so einen ähnlichen Charakter, ne? Also wie
ich sage. Ja, ja. Ich mag das irgendwie, das ist so ein bisschen so wie so ein junger, wie so ein junger Woody Allen, ich weiß nicht, also jedenfalls ist es ein guter Typ so, ich mag den ganz gerne, weil er ist auch nicht so ein Macho, er ist so ein bisschen, weiß ich nicht, interessant, interessant finde ich das einfach. Social Network hat er die Hauptrolle gespielt, ne? Das war glaube ich so sein größter Erfolg, glaube ich, ne? dieser Facebook-Film damals und
Ich habe sonst, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel geguckt, außer Werder Bremen gegen Paderborn.
Ja.
Das war auch ganz schön, weil Werder hat 5-1 gewonnen. Das passt jetzt nicht hier in diese Rubrik.
Würdest du das empfehlen oder was hat das auf IMDb?
Ja, ich würde sagen, also heute ist ja Dienstag, ne? Heute ist noch nicht Mittwoch. Werder spielt heute Abend 20:30 gegen Bayern München zu Hause. Bayern kann die Meister. Morgen, wenn die Sendung online ist, werden es alle schon wissen. Werder spielt gegen den Abstieg, ist jetzt punktgleich mit Düsseldorf und lass mich lügen, knapp hinter Mainz. Also es kann noch klappen, aber Phoenix aus der Asche irgendwie kam Werder zurück irgendwie gegen den Tabellenletzten, der damit abgestiegen ist und deswegen das war.
Und willst du wirklich, dass sie das schaffen? Ich meine, du weißt ja dann, die
ja,
Chance.
Ich schon, ja.
Nee, ich sage mal nur, die Chance ist natürlich sehr hoch, dass es dann nächstes Jahr so weitergeht, ne?
Ja, aber das ist mir lieber, als jetzt zu wissen, dass es jetzt nicht mehr weitergeht irgendwie.
Okay.
Muss ich sagen. Nee. Ach, wir haben noch eine Auslosung. Pass auf, wir hatten letztes Mal verlost die Spites, ne? Die große Serie hier aus Berlin irgendwie mit den Aliens und so weiter.
Genau, Berlin ist erst der Anfang.
Berlin ist immer. Dann machen wir jetzt mal die Auslosung für Spites, weil das ist ja wichtig, dass wir das
genau. Jetzt machen. Wir haben eine Blu-ray-Box der Serie. Das ist die Serie, ne?
Das ist Staffel 1, genau.
Genau. Spiders geschrieben. Und es haben sich wieder sehr viele Leute beteiligt auf Instagram, Facebook.
Ja, Entschuldigung.
Und bin ich gespannt, wer gewonnen hat.
Ich auch. Ich schüttel die Lose. Augen zu. Tada.
Sehr flott.
Und ich öffne die. Und gewonnen hat Andrea Bierbaum. Glückwunsch. Einmal Spites.
Andrea Bierbaum.
Hat gewonnen, Spites. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich glaube, die hat auf Instagram mitgespielt.
Sauber.
So einfach kann man hier gewinnen. Ist das nicht toll? Also ich bin immer schwer begeistert. Wenn ich die Sendung nicht selber moderieren machen würde, dann würde ich selber auch mitspielen.
Du darfst ja nicht mitspielen, weil du bist ja ein Angehöriger eines Mitarbeiters.
Ja, sind wir verwandt oder was?
Achso, nee, aber nein, aber ich dachte, ja, nee, stimmt, von dir selber oder keine Ahnung, ja, stimmt.
So, neues Spiel, neues Glück, sag ich immer. Farinha, eine Serie, sehr geil, Drogenmafia, drogengeschwängerte Serie, Untertitel Cocaine Coast, Farinha. FSK 16, das klingt schon mal sehr vielversprechend, haben wir hier als Blu-ray. Und zwar, ich lese mal den Klappentext, Schnee auf dem Atlantik, von Fischer zum bekanntesten Drogenboss Spaniens. Die spektakuläre Verfilmung des Lebens von Sito Minanco. Galicien in den 80er Jahren. Das Leben an der spanischen Atlantikküste ist rau. Durch die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen haben viele Fischer ihre Arbeit verloren. Viele versuchen sich mit krummen Geschäften über Wasser zu halten. Dem jungen Fischer Sito Minanco genügt der
Zigarettenschmerz. Ist das so eine kleine Welle über dem N?
Ja.
Wie spricht vielleicht man? Minanco, ne?
Minanco. Mit Ehrgeiz, ja. Gerissenheit und Kokain aus Südamerika kann er sich vom kleinen Schmuggler bis an die Spitze der spanischen Drogenmafia hocharbeiten. Doch der Polizist Dario Castro,
nee. Ja.
Der Richter
Kubaner, ne?
Garfon, wollen ihn auf jeden Preis fassen. Beste Hauptdarsteller, und zwar beste ausgezeichnet als beste Serie Spanien 2019. Also ich habe es gesehen, fand ich richtig geil. Ja. Also wirklich cool. Ich glaube, du hast auch mal reingeschaut, oder? Lohnt sich auf jeden Fall.
Schöne Fall.
Bilder, tolle Kamera, also spannend bis zum Schluss. Genau. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Genau, das verlosen wir jetzt hier.
Ja.
Wird verlost.
Hast du was gesagt?
Nein, wird verlost. Wir verlosen Farinha, gucken in Kurs. Wir stellen es euch wieder online und wünschen viel Glück.
Ja.
Und das war's dann wieder.
Cool. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, wir haben noch eine Top 10 vorbereitet. Na, das können wir auch gleich mal machen.
Gerne.
Sehr geil, ich habe richtig Bock drauf. Ist so sehr so aufwendig, das, die Top 10 zu machen. Ich habe noch Musiktipps. Und zwar gerade durch diese ganzen Black Lives Matters-Bewegung ist ja jetzt auch ist ja immer irgendwie eine Popkultur, die das Ganze aufgreift, so ein bisschen, ne? Und ich weiß nicht, jetzt werden ja irgendwelche Statuen von Südstaaten hier Baronen oder was auch immer, wie heißt das hier, Kommandeuren abgesägt und ins Hafenbecken geschmissen. Und in England haben sie jetzt die Winston Churchill auch noch geschützt? Ich weiß gar nicht, war Winston Churchill auch ein Rassist oder so? Ich habe das jetzt nicht ganz in Erinnerung, aber
was?
Ja, die haben die Winston Churchill Statue in London geschützt mit so einem, weil da wurde alles abgesägt, wo irgendwie ein alter Knacker drauf gelötet war. Und da habe ich gedacht, das verstehe ich jetzt nicht, warum Winston Churchill.
Nee. Winston Churchill hat die Nazis besiegt.
Ich war mir auch so. Und das Beste war ja die White Churchill von Romeo und Giulietta erfunden. Die schmeckt echt lecker.
Aber da merkst du schon am Namen, dass das nicht geht, ist doch klar.
Ja, genau, deswegen hatte ich. Nee, also das hat mich schwer gewundert,
ja,
es gibt auf jeden Fall einige Songs irgendwie, zum Beispiel von Conway the Machine, Frontlines, irgendwie ein Song, der sich damit mit diesem ganzen Black Lives Matter beschäftigt. Und dann gibt's Run the Jewels, ich weiß nicht, kennst du Run the Jewels, kennst du vielleicht nicht?
Nee.
Das ist ein Rapper aus New York, der macht so ein bisschen so, also ist immer so die Hardcore-Fraktion, ne? Also ist so ein cooler Typ, so der einfach so ein bisschen mit Premiere zusammenarbeitet, ne? Dem DJ von Gangster eben aus den 90er Jahren, sag ich mal, der auch mit Zack de la Rocha von Rage Against the Machine zusammenarbeitet, also ein bisschen so eine Crossover-Musik fährt. Der hat eine Platte rausgebracht, fand ich sehr geil, die heißt RTJ4, gerade am 3. Juni erschienen, und da sind Tracks drauf, eben mit Zack de la Rocha, auch mit DJ Premier, aber auch ein Song, übrigens, ja, mit Pharrell Williams und also Pharrell Williams, bekannt für fluffige Pop-Songs und Rap-Songs, irgendwie auch mit Daft Punk, und richtig ein aggressives Album, also richtig geiles Hip-Hop-Album, bisschen so 90er Jahre, also ohne viel Schnickschnack, ohne irgendwelche Autotune und so ein Scheiß, ne, also hat mir sehr gut gefallen. Da würde ich den Out of Sight mit auf die Playlist packen, aber das ist so ein Ausdruck, also die Platte ist auf jeden Fall Ausdruck dieser ganzen Bürgerrechtsbewegung, die jetzt entsteht hoffentlich, oder die jetzt, oder dieser Riots und dieser Straßenkämpfe, die jetzt in den USA stattfinden und die ja wie nochmal vorher, sagen wir nochmal, angefeuert wurden durch den zweiten erschossenen Schwarzen, der bei einer Kontrolle irgendwie in seinem Auto geschlafen hat und dann irgendwann tot war. Du hast das mitbekommen? Ich weiß nicht.
Ja, klar.
Ja, genau. Und da muss ich sagen, ich bin immer der Meinung, dass Musik irgendwie nicht keine politische Strömung auslöst, sondern dass es immer andersrum funktioniert, dass eine politische Strömung immer Musik hervorbringt, die genau das ausdrückt und dann auch manchmal, oder leider, wie auch immer, sehr gut eben. Ne? Und deswegen habe ich diese Platte mal rausgegraben, weil ich das sehr gut fand.
Cool.
Also Run the Jewels. Ist übrigens bekannt, genau, das wollte ich noch erzählen. Run the, da hatte ich dir gerade geschickt. DJ Shadow, ne? Den habe ich ja, der hat einen Song gemacht, Nobody Speak, featuring Run the Jewels. Das kennt jeder. Also DJ Shadow, Nobody Speak, ne? Also so also das Video hat, habe ich dir geschickt, das hat knapp 40 Millionen Views. Ist halt so ein Disput, ich weiß gar nicht, ich habe den Text nicht vor Augen, aber es ist halt sehr aggressive Auseinandersetzung. Und ich habe DJ Shadow interviewt damals, und zwar damals für Radio Zusa in Lüneburg. Und zwar war das 1997 oder so. Und da hätte ich ja nicht gedacht, dass der so lange durchhält und so geile Musik macht. Also das fand ich, also DJ Shadow, der englische Musiker, genau.
Mhm.
Genau.
Cool. Danke für den Tipp.
Da wollte ich nur sagen, genau, nämlich, da packe ich noch einen Song auf die Playlist, aber da muss ich sagen, also das ist so auch ein bisschen, genau, ist auch was für Leute, die Rockmusik hören. Gut, dann wollen wir die Top 10 gleich machen oder was hast du noch?
Ja, gerne, klar.
Ja, okay.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit Undernight Top 10. It's just awesome!
Ja, das war nicht einfach, oder?
Nee. Das war ein ziemlicher Prozess. Muss ich auch sagen. Ich wusste gar nicht, dass das so schwer ist. Also, haben wir unser Thema eigentlich schon gesagt?
Nee, ehrlich nicht.
Nee. Genau. Nee. Dann sag doch mal, erklär doch mal kurz, was du meinst.
Ja, klar.
War doch deine Idee. Erzähl doch mal.
Genau. Die Idee war, ich stolper öfter mal über Zitate, so von so arrogante, überhebliche Zitate von ja. Musikern, ne? Die sagen so Jimmy Somerville oder irgendwie, ich erinnere mich als Austauschschüler oder als. Wenn ich auswendig eine Geschichte erzähle, fange ich bei Adam und Eva an. Ich war beim Englischlernen in Torquay in England und hab viel Popmusik gehört und da fiel mir viel ein Satz von, ich weiß nicht, von Jimmy Somerville. Wir werden größer als die Beatles, so, ne? Und das war halt so ein New Wave, also das hat sich ja nicht so lange gehalten, auf jeden Fall sowas bin ich aufgeschreckt, so, was? Größer als die Beatles? Das kann ja nicht sein. Was ist das für Musik? Wie kann das angehen? Bis ich dann gemerkt habe, war extrem verarscht irgendwie. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen zusammen mal jetzt Zitate von Leuten, die sich sehr überheblich oder wie soll man sagen, arrogant, überheblich, größenwahnsinnig über ihr eigenes Werk äußern.
Ja.
Das ist richtig erklärt.
Das hast du sehr gut erklärt. Ja. Ich habe das noch ein bisschen ausgeweitet, habe auch einfach so, wenn ich keine Äußerungen gefunden habe, mich einfach daran abgearbeitet, was die in ihrem Werk teilweise so verbrochen haben und wie die manche so wirklich Versionen von Songs zum Beispiel gebracht haben, die völlig vorbei waren und oder auch überhaupt so sich dann plötzlich als Künstler generiert haben, wo sie eigentlich hätten lieber bei ihrem Leisten bleiben sollen oder so und Wer fängt denn an?
Fang du doch mal eben, vielleicht mal eben.
Ja, ich habe bei mir auf Platz 10 den Auftritt von Metallica am 13. Juni 2019 in Köln, wo sie nämlich, da sind wir dabei, das ist prima, Viva Colonia angestimmt haben. Und das war natürlich sehr schön und für die Kölner vielleicht auch ganz schick und so. Ich finde, sowas passt nicht zu Metallica. Es ist für mich anbiedernd. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie einfach auch vom Leben gelangweilt. Ich weiß nicht, ob sowas kommt,
ja.
Karnevalsschlager zu singen, wenn man eigentlich eine Metalband ist. Da würde ich habe das Gefühl, da ist einem schon echt alles egal, glaube ich, ne? Also, und dann vor allem in jedem Land dann wahrscheinlich, vermutlich ja. haben sie auch in Ungarn wahrscheinlich den Pusta-Tanz gemacht und in
Polen in Hamburg an der Nordseeküste.
Ja, und das haben sie ja wirklich gemacht. Ne?
Ja, darum.
Und ich vermute da auch dann wahrscheinlich in Australien den Känguru-Tanz oder so, keine Ahnung. Mhm. Finde ich alles nicht so geil. Das Schräge war, dass sie auch noch jetzt Geld fällig wird. Die GEMA hat geklingelt bei Metallica und will 7.000 Euro haben dafür, dass sie diesen Song da gecovert haben. Ja, ist so. Und ich würde sagen...
GEMA ist halt ja der Veranstalter. Ja. Aber das ist recht, ja, okay.
Selber schon.
Ja, 7.000
stand Euro. Stand hier, keine Ahnung.
Ne? Ja, aber nee, klar, kriegen sie wahrscheinlich hin.
Also, ja, hier stand irgendwie, ja, das wäre ja, die Summe ergibt sich wohl, weil da 50.000 Besucher waren und die haben im Schnitt 100 Euro bezahlt und dann kommen sie wohl auf diese Summe, keine Ahnung. Ja. Ja, naja, jedenfalls, wie auch immer, ob sie es bezahlen oder
das
nicht.
Das wird ihnen eine Lehre sein.
Das wird ihnen hoffentlich eine Lehre sein, keine Karnevalsschlager in Deutschland zu spielen. Also, Leute. Ne, dann macht doch lieber nochmal ihr Seek and Destroy oder irgendwas. Mhm. Ja.
Ich meine Nummer 10 ist von Bob Dylan, unser Nobelpreisträger für Literatur. Der hat gesagt, Jesus wurde gekreuzigt, weil er bemerkt wurde. Deswegen verschwinde ich häufig von der Bildfläche.
So Quatsch,
das ist irgendwie. Ja, also, was sagen? Also, das ist schon wieder ganz geil, ne? Weil er sich vergleicht sich mit Jesus, ne? Und hat auch Angst vor diesem überragenden, dass sozusagen diese Geister sich so sehr scheiden über die Person, dass er lieber sagt, okay, Jesus wurde gekreuzigt und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich irgendwann auch so polarisiere, ne? Weil mal spiele ich mit E-Gitarre, mal eben nicht, mal spiele ich akustisch, ne? Und dann am Ende setzt sich einer durch und ich werde aufgehängt oder so. Keine Ahnung,
okay,
oder?
Besprech okay.
Mobilfunk, besprech hier, gucken, welche Verkehrsleitsysteme, wie heißt das nochmal schnell? Scheiße.
Er hat ja mal
für irgendeinen Anbieter von Apps, wie heißen diese Apps? Ach, das ist eine Namensfindung, Schwörung. Wenn man sich ins Auto einsteigt und eine Stimme sagt einem, wo man langfahren muss, dann ist das ein Navigationssystem, danke. So.
Navigationssystem,
genau, ja. Danke. Er hat Navigationssysteme besprochen, ich glaube vor 5 Jahren oder sowas, wo ich mich auch schwer gewundert habe. Vielleicht macht er das denn nebenbei, wenn er nicht gerade irgendwie Welthits schreibt oder so oder Nobelpreise einsammelt. So.
Was nicht alles gibt.
Genau. So, das war meine Nummer 10. So.
Ja. Meine Nummer 9 ist, ich weiß nicht, ob du überhaupt kennst, Hilary Duff. Das ist so eine TV-Darstellerin auch vom Disney Channel. Also Disney Channel an sich, tut mir leid für meinen Geschmack, was sie damals, also in den letzten Jahrzehnten alles produziert haben, furchtbar. Das ist wirklich Zuckersoße für Kinder. Lizzie McGuire heißt die Serie. Oh, alleine das vorzulesen, schlafe ich schon fast ein. Ja. Das ist, genau, 87 geboren, amerikanische Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Unternehmerin.
Ach, was denn
noch? Ich weiß nicht genau, was sie da unternommen hat, aber jedenfalls gut, so. Der vollständige Name ist Hilary Earhart Duff. Abkürzt Hilary Duff und sie hat diverse Songs aufgenommen, unter anderem hat sie gecovert, jetzt kommt's, My Generation von The Who. Yeah. Und das ist wirklich Missbrauch übelster Sorte und hat dann auch den Text geändert. Ich dachte, war irgendwie, also genau, es gibt diesen Satz oder Textzeile von The Who: Hope I die before I get old.
Ja, klar.
Und daraus, das hat sie dann noch geändert in Hope I don't die before I get old. Also ist alles jetzt, wie sagt man, bulletproof und abgesichert. Also kann man auch als Republikaner sich kaufen und gut finden und die Fahne zuwehen lassen. Und das familiensicher gesaved, der Song, und also von dieser Disney-Dame vorgetragen. Das ist wirklich so grenzwertig, würde ich sagen. Und das ist, ja, genau. Hilary Duff, also für mich totale Selbstüberschätzung.
Mhm. Ich habe bei mir ist Nummer 9, Zlatan Ibrahimovic, der schwedische Nationalspieler, der eigentlich immer für alle, der kann immer ein ganzes Buch voll mit arroganten Sätzen irgendwie füllen. Ja. Ne? Also der ist ja auch ein Phänomen irgendwie, ne? Understatement ist nicht so seine Sache. Er hat gesagt, auf die Frage, was er seiner Frau zum Geburtstag schenkt, sagt er nicht, sie hat ja schon mich, ne? Stellvertretend für alle anderen Zitate, die Zlatan Ibrahimovic gerade auch in der Major League Soccer, der spielt ja, ich glaube, bei LA Galaxy oder wo der gespielt hat. Er meinte, da hat er zum Beispiel auch mal gesagt, ja, er fährt hier Ferrari, alle anderen fahren hier Fiat irgendwie, wenn er auf dem Platz steht irgendwie, weil die alle so schlecht
peinlich,
sind.
Peinlich, 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 peinlich.
Ja, also das Understatement ist nicht so seine Sache. Deswegen, genau, hatte ich ihn da bei mir auf Nummer 9. Genau. Hallo?
Ja, bei mir ist auf. Nee, alles gut, alles gut. Ja. Bei mir ist auf Nummer 8 William Shatner. William Shatner hat. Ja, geil. 2011 ein Cover. Hast du das auch mit?
Nee, aber William Shatner finde ich eigentlich sehr geil.
Ja, genau. Wer ihn nicht kennt, ne? Captain Kirk von Star Trek und hat also 2011 eine Coverversion von Queens Klassiker Bohemian Rhapsody eingesungen und das merkst du schon, wenn du dir das anhörst, dass er offensichtlich die Melodie nicht kannte. Er hat auch noch später auch zugegeben in einem Interview, nachdem sich die ganze Welt drüber lustig gemacht oder die ganze Musikwelt oder alle, die diesen Kram jedenfalls gehört haben, drüber lustig gemacht haben, dass er eben auch erkannte offensichtlich den Song gar nicht. Mhm. Also er kannte den, das muss man erstmal hinkriegen, er kannte den Song Bohemian Rhapsody von Queen nicht, hatte auch keinen Bock gehabt, sich den anzuhören und hat dann halt irgendwas eingesungen. Mhm. Und das ist wirklich, würde ich sagen, das ist schon so ein bisschen wie der Mona Lisa mal kurz mit einem feuchten Taschentuch irgendwie die Nase putzen oder so. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut, das hat er gemacht und er hat er wohl nicht nötig gehabt, weiß ich nicht.
Ja. Ach so, okay. Ja, das ist ja schon traurig, ne? So, was habe ich denn noch? Ich habe noch von Jay-Z, meine Nummer 8, Jay-Z. I'm not a businessman, I'm a businessman. Hm. So, also er sieht sich eher so, also der Geschäftssinn war schon früh vorhanden, glaube ich, irgendwie, so bei Jay-Z. Ja. So schwer erfolgreich irgendwie und der bekannt durch seine Ehe mit Beyoncé. Aber Rapper werden ja auch immer mehr Geschäftsleute oder so. Das ist irgendwie, ist bei Independent Rockstars und sonstigen ist es eigentlich, kommt der Geschäftssinn nicht so zum Tragen bei den Rappern, kommt er dann gleich mal irgendwie so richtig, richtig raus, ja. Irgendwie so von gleich so. Deswegen, der geschäftstüchtige Jay-Z bei mir auf Nummer 8. Genau.
Ja. Bei mir ist auf Nummer 7 Joseph Beuys. Der Künstler Joseph Beuys mit seinem Song von 1982. Du erinnerst dich bestimmt.
Ne?
Weißt du welchen? Weißt du? Genau, der Song heißt Sonne statt Reagan.
Sonne also statt Reagan.
Ne? Nicht Sonne statt Regen, sondern Sonne statt Reagan. Damit ist der amerikanische damalige Präsident gemeint, Ronald Reagan. Von 1982 und das ist für mich, ich habe mir das nochmal angehört jetzt mit diesem Abstand, ich konnte mich so ein bisschen dran erinnern und das ist wirklich das deutscheste Lied der Welt, das ist ein Tonfall, er singt da, würde ich sagen, wie so ein Bundeswehroffizier, der war ja auch übrigens Flieger im Zweiten Weltkrieg, Joseph Beuys und so, und er wurde auch immer so ein bisschen an den Teppich gekehrt. Dann tanzt er dazu, hat so eine komische Funktionsweste an, er tanzt da so ein bisschen, wie so ein Sachbearbeiter auf einer Betriebsfeier. Also wenn das jetzt nicht der Künstler Joseph Beuys wäre, würde man sagen, das ist ein peinlicher Auftritt eines zweitklassigen Sachbearbeiters. Und ich lese mal ein Stückchen, das muss man sich mal anhören. Hier, ich habe einen kleinen Textauszug. Pass auf, er sagt als Präsident von USA Atomkrieg, ja bitte dort und da, ob Polen, Mittlerer Osten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Moralisch vielleicht sehr wertvoll das Ganze, aber es ist also ein totaler Bauchklatscher, ne? Und das ist peinlich. Ich kann mir kaum was peinlicheres vorstellen als diesen Auftritt. Das ist wirklich.
Gibt's da ein Video von?
Natürlich gibt's da ein Video von. Und das ist kannst du mal googeln. Ja, er ist auf jeden Fall Also wie gesagt, das ist halt Joseph Beuys, der hat ja so ein bisschen Jagdschein, kann machen, was er will, ne? Ja. Aber
Fettecke, alte Fettecke.
Ja, ist schon ein großer Künstler sicher gewesen irgendwie, ne? Aber das ist wirklich da. Uiuiui.
Ich musste, als ich das erste Mal von Joseph Beuys gehört habe und dann habe ich gesehen, das erste Kunstwerk, was ich gesehen habe, war Schlitten mit Decke und Taschenlampe. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los, Alter? Kennst du das? Da war noch ein Gürtel drumherum um die Taschennase. Also ein Schlitten, den ich auch zu Hause bei mir stehen hatte, dann da lag eine Decke zusammengefaltet, darauf eine Taschenlampe und darum ein Gürtel. Und das hat er, glaube ich, irgendwie 100 Mal gemacht und jeweils für 80.000 Mark verkauft, weiß ich nicht, aber da muss man ja den Kunstbegriff auch, also da muss man auch wissen, irgendwie, macht man es so, weiß ich nicht, wenn man sagt, okay, man, was, da, die, was dahinter steht, so, ne, die Attitüde oder was ich was, dann kann man das so als Kunst verkaufen. Aber das hat er ja erst geschafft, ne, dass sowas als Kunst durch. Also ich.
Ja, also ich finde den, ich hab überhaupt gar kein Problem mit Josef Beuys, ich habe auch kein Problem mit zeitgenössischer Kunst oder so. Aber das ist, das kann man ja alles machen und so, ne? Das ist ja eine, es gibt ja dafür einen Markt und das ist ja jeder, das ist ja jedem selbst überlassen. Also ich finde das auf jeden Fall interessant und hat sich halt mit seiner Kunst auch die Wahrnehmung der Menschen verändert und so, ne?
Ja.
Was alles Kunst ist und so, ne? Oder was nicht Kunst ist. Man kann darüber ja von mir aus auch streiten oder so, ne? Aber dieses Lied kann man aber nicht streiten.
Ja, das also
wenn
ist,
du das,
glaube ich, ja.
Wenn du das gehört das hast, dann weißt du, dass er.
Das klingt so ein bisschen Musik nach Claudia Roth irgendwie so.
So, ne? Das ist genau das. Wenn die so leicht angetrunken auf dem Parteifest nochmal kurz ein Liedchen schmettert. Das ist, glaube ich, so das Äquivalent.
Ich habe meine Nummer 7 ist auch wieder aus dem Musikbereich und zwar ist von Sid Vicious von den Sex Pistols. John ist nur neidisch, weil ich das Hirn der Gruppe bin. Ich habe alle Songs geschrieben, sogar als ich noch nicht in der Band war.
Ja, natürlich, ja klar.
Ja, fand ich auch geil irgendwie, ne? Das ist ein bisschen Englisch, ne? Mm. Und deswegen hatte ich gedacht, das ist so arrogant irgendwie, das muss man so schon. John Lydon ist ja. John Lydon lebt er überhaupt noch? Weiß ich gar nicht.
Der lebt noch, glaube ich, ne? Ja, genau,
das ist Johnny
Rotten,
ne?
John, genau. Nee, Quatsch, wie heißt er? Ja, doch, ne? Oder was?
Johnny Rotten, ja, klar, doch. Ja,
von Public genau, Image Limited, der Typ, der lebt noch, genau, ja, der Rothaarige.
Der lebt noch, genau.
Genau. Auch peinlicher Typ inzwischen, muss ich sagen. Das ist ja auch, der hat sich auch nicht gut entwickelt, ne? Der ist mittlerweile sogar so fett geworden, dass er kaum noch laufen kann. Ist immer, trinkt auch, glaube ich, zu viel und so. Und quatscht immer überall rein, wenn irgendwelche, wird natürlich immer jedes Mal eingeladen, wenn es um Punk geht, wenn wieder ein Jubiläum ist, 77, ne? Also im Jahr 2027 wird er sich auch nochmal auftreten. Es gab doch, weißt du, es gab doch nochmal so eine Reunion von den Sex Pistols, weißt du,
ja,
das noch?
Ja, ja,
ich irgendwie weiß. Getourt und so. Eieiei. Und dann ist er, denn ich habe ich so einen Filter im Kopf, der solche Sachen sammelt. Und das ist.
Oh, schade, das tut mir leid.
Ja, es tut mir echt auch leid, ne? Weil das war ja wirklich eine coole Band, so, ne? Und dann ist der, dann sitzt er da immer auf der Bank und ich glaube, er ist auch schon schwerhörig, der redet immer sehr laut und so, ne? Ja, also weiß ich nicht genau.
Ja gut, aber damals waren die richtig schon fast.
Damals Hummel, waren die natürlich
richtig Hummeln im Hintern, Digga.
Aber sowas von. Die kleinen Schlingel.
Ja, du bist
ja, genau.
Deine Nummer 6 müssen wir, glaube ich.
Meine Nummer 6 ist Uri Geller. Also, ob du das kennst,
ja,
der große israelische Magier, der Löffelverbieger, der auch bei uns eine Zaubershow mal auf Pro7 hatte. Ob du es gesehen hast damals?
Eine Zaubershow, da war das. Ich glaube, ich habe es irgendwie.
Ja,
das mit den Löffeln, das ist das Einzige, was ich in Erinnerung habe. Irgendwie. Oder dass man nicht aufstehen kann, wenn man die Beine so anwinkelt. Dann war das ja auch. Wo jeder wusste, dass
es
physikalisch. Egal.
Also er konnte zum Beispiel, die Klassiker von ihm waren ja, dass er die Menschen dann am laufenden Band oder auf Los geht's los geschickt hat, sie sollen mal eine kaputte Uhr aus der Schublade holen. Dann haben sie die so, sollen sie die kräftig drücken und an den Fernseher halten und dann lief die Uhr plötzlich wieder zum Beispiel.
Das waren so seine Auftritte. War bei am Laufen, bei Rudi Carrell war der schon dabei?
Das natürlich, das ist aus den 70ern, ja klar.
Dann habe ich das verdrängt.
Und diese Löffelgeschichte auch.
Die Uhr ging wieder, oder was? Ne, weiß man ja nicht.
Ja, die ging dann wieder.
Hast du das probiert?
Ich habe das damals.
Wer hat denn eine kaputte Uhr in der Schublade? Ich nicht. Obwohl, warte mal, muss ich mal suchen. Irgendwo habe ich eine.
Jetzt ist es zu spät.
Scheiße,
ich habe damals losgegangen. Jetzt ist die Sendung zu Ende.
Kommt die nächste.
Oh, Rudi, ich weiß auch nicht, ob das auch mit der Standuhr funktioniert hat, aber jedenfalls.
Genau, Big Ben ist kaputt.
Hat mal einen Fernseher an Big Ben. Genau, und dann hat er einfach wahrscheinlich seine Energie geschickt. Ich weiß es nicht.
Uri Geller,
diese Löffel durchtrennt und so weiter. Und der hat aber auch mal ein Album aufgenommen, 1977. Und das heißt auch so wie der Künstler selber, Uri Geller. Klingt so ein bisschen wie so eine Porno-Begleitmusik. Und Uri Geller spricht dazu so nachdenklich. Du hörst immer, wie er so nachdenklich spricht.
Mit viel Halt drauf, ne?
Nee, genau. Er hat diese hohe Fistelstimme. Ich weiß nicht, kennst du seine Stimme? Ist so, hey, man,
nee.
Please concentrate on the level now. Und so redet er, ne? Und der Song heißt I Cannot Answer You. Er sagt immer, I Cannot Answer You. I Cannot Answer Your Questions.
Nee.
Ja. Also das ist ein Song von 77. Da würde ich auch von Selbstüberschätzung sprechen. Weil das war einfach nicht so. Das war nicht so. Also Musik ist nicht so sein Thema.
Mit den Löffeln, da gab es auch so einen billigen Trick, der da 80 Mal gebogen ist, der so von alleine abfiel oder irgendwas war da. Oder weiß ich nicht,
Also du meinst jetzt dieses, dass man die Löffel so irgendwo an die Brust legt oder ans Gesicht und die dann erhalten, ne? Oder was meinst du jetzt?
Ja, genau. So, Meine Nummer 6, hieß geil. Nummer 6, Gene Simmons, bekannt als Sänger von der Band Kiss, ne?
Ja.
Und er hat gesagt, Kiss had become culture, had become iconic. Nobody takes Bonos face and tattoos it on their ass. Also keiner lässt sich Bonos Gesicht auf dem Arsch tätowieren, aber Kiss schon, ne? Also...
Ja, der hat er wahrscheinlich sogar recht,
Kiss
oder?
Sind Kultur, Kiss sind die Ikonen der Rockmusik. Keiner lässt sich Bonusgesicht auf dem Arsch tätowieren. Für alle Nicht-Anglisten hier. Fand ich aber geil, ne? Also hat er recht, ne? Bono haben wir ja auch irgendwie. Bono mag ich persönlich überhaupt nicht. Kiss nee. Ist super. Deswegen dachte ich, passt irgendwie. Und eine leichte Kritik höre ich da auch raus.
Ja, natürlich. Und Gene Simmons ist natürlich auch ein Depp. Bloß der steht dazu. Der ist halt ein Depp. Bei dem sieht man es, bei dem merkt man es auf den ersten Blick, dass er ein Depp ist, ne? Während Bono, der gibt sich ja so verquast intellektuell, so, ne? Und, kriegst dann erst durch die Hintertür raus, dass es einfach genau so ein blöder Millionär ist, der nur irgendwie Sprüche klopft,
ne? Also mittlerweile in Holland die Firma U2 ansässig. U2 ja. Enterprises. Das ist cool. Gene Simmons irgendwie.
Genau, übrigens auch wie AC/DC, ne? Bei denen steht auch überall dieses holländische Dorf drauf. Egal, ob du jetzt musst du mal drauf achten, wenn du einen Plastikbecher in die Hand nimmst von AC/DC oder eine Platte, da steht immer drauf, ich glaube, der Ort heißt, glaube ich, Plateswaden oder so. Das ist auch so ein kleines holländisches, steuerfreies Kackdorf, ja, also wo die ihren Welthaupt, wo AC/DC ihr Welthauptquartier haben, kein Scherz.
Das ist, aber immerhin.
Na gut.
Ja.
Achso, okay. Ja, kann auch sein, genau. Mm. Bei mir ist auf Platz 5 habe ich Uriah Heep. Und zwar geht es mir um den Sänger von Uriah Heep, der 1977 aus der Band geschmissen wurde. Mm. Und zwar, weil er so langsam wohl größenwahnsinnig wurde. Er hat auf den Konzerten volltrunken das Publikum beschimpft und hat den alleinigen Chefposten in der Band beansprucht. Und war wohl eigentlich ein sehr charismatischer Sänger. Ich habe ihn jetzt nicht vor Augen. Ich habe Uriah Heep sowieso gar nicht vor Augen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass die noch in den 80ern irgendwie durch westdeutsche Freizeitheime tourten, glaube ich, oder so, dann noch glücklich aufgetreten sind, aber längst nicht mehr so eine große Band waren. Das war also so, die sind dann wirklich, glaube ich, auf dem letzten Loch schon unterwegs gewesen. Und ich weiß, auf einem Cover hatten sie, glaube ich, so einen Panzer drauf. Ich weiß nicht mehr. Naja, es war so eine Band, die war vor Heavy Metal und ich weiß, dass ich das immer nicht so geil fand. Und genau, sein letztes Konzert war am 25. Juni 76 in Bilbao, Spanien. Da hat er erstmal vorm Konzert als erstes hat er die Glastür an der Eingangshalle eingetreten. Und dann haben wohl seine Bandkollegen ist langsam mit der Angst bekommen und haben sich dann von ihm verabschiedet, endgültig. Das ist der Dave Byron von Uriah Heep.
Mhm. Ich finde überhaupt keinen Hit von den einen irgendwie. Lady in Black oder sowas?
Oh, ja, es gibt einen Hit, Mann, Mensch.
Lady in Black und Easy Living habe ich hier noch irgendwie gefunden, aber das ich kenne die garantiert, ich eben man hört.
Ja, ja.
Okay, dann bin ich jetzt mit meiner Nummer 5 dran, das ist Miles Davis, Trompeter seines Zeichens, ziemlich bekannt, einer der besten im Bebop. Cool Jazz. Er hat gesagt, zunächst werde ich spielen und dir später erklären, was es ist.
Das finde ich aber auch geil. Das,
oh mein Gott.
Das traue ich dir nämlich nicht zu.
Was für ein Honk, ey. Ja. Nee, aber ich meine, wie willst du das erklären? Also der war ja nun auch wirklich irgendwie jenseits von Gut und Böse, Schwester Heroin abhängig auch gewesen und aber fand ich irgendwie witzig, ne? Also irgendwie, weil wie er gespielt hat, ich habe ja lange auch mal Davis gehört, irgendwie jetzt letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr, aber ich weiß noch, dass Drogenphase. Habe ich sogar viel gehört davon, auch so Jimi Hendrix und parallel und so. aber naja, großer Künstler irgendwie. Er hat auch gemalt und so weiter und ich weiß gar nicht, aber
war nicht zuletzt mit so einer Deutschen verlobt?
Nein, ich habe nur ein Zitat im Kopf, da war auf Arte wieder so ein Miles Davis Abend irgendwie: I paint on the floor, I sleep on the floor, I fuck on the floor. Und da hat er so eine, also war etwas bodenständiger als davor. Weiß ich nicht. Oh Gott, jetzt nehme ich verständlich raus. Sorry. Meine Nummer 5, das war jetzt dann Miles Davis, genau.
Ja, ich habe jetzt als nächstes aus dem Bereich des Hip-Hops einen Song, der wirklich, das ist so das Dümmste. Ich meine, Hip-Hop an sich ist ja heutzutage mittlerweile auch schon so wirklich auf so teilweise auf so einem Sonderschulniveau angekommen. Hat ungefähr so politisch ungefähr so relevant wie
weiß ich nicht, Königsberger Klopse. Ja, ja. Ich habe hier also einen Song, das ist wirklich, das, da muss ich laut lachen. Das ist von Frauenarzt und Taktlos.
Und Taktlos? Geil, Taktlos.
Cool.
Kennst du? Fand ich super. Der ist der Name Programm, also der rappt ja nicht im Takt und so.
Ja, ja, genau. Der hat ja das Taktlos übrigens mit zwei S und die beiden S sind Dollarzeichen. Mhm. Featuring Neura. Neura 16. 16 wird geschrieben S-X-T-N. So peinliche Idioten. Ja, und der Song heißt 31er. Ich vermute, dass 31er wieder irgendein Paragraph ist mit Mord oder so, keine Ahnung. Weil was anderes können die ja nicht. Und als solche Paragraphen zitieren dauernd. Okay, pass auf, jetzt kommt der Text. Ich habe mir den Text hier wirklich hingeschrieben. Also, da habe ich Tränen gelacht. Ich habe mir den Song ja angehört. Man redet nicht mit, pass auf, der Text geht so. Man redet nicht mit Cops. Wer redet, kommt unter die Räder. Der Al Capone des Hip-Hops. In dieser Verbrecherwelt bist du nichts ohne Waffen. Klick, klack, Nutte riecht mein Schwanz. Korruption bis ins Kanzleramt.
Das ist vollkommen.
Wenn du das sagst, klingt es irgendwie komisch. Kannst du mir glauben, das klingt bei mir besser als bei denen. Die haben wirklich, und dann sind die halt, dann stehen die halt so rum. Und das ist klick, klack.
Knick, klick, klack.
Vor allem in dieser Verbrecherwelt bist du nicht so ohne Waffe. Das ist doch. Wo kommt denn der Satz her? Also klick, klack, Nutte riecht mein Schwanz. Korruption bis ins Kanzleramt. Nein. Also das ist halt.
Das findest du überheblich, ist, ne? Okay.
Ich find's einfach dermaßen peinlich und doof. Aber ja, und das ist dann wirklich, da gibt's dann auch noch Leute, die das kaufen und so. Das ist vor allem lustig, würde ich sagen. Vor allem ist es lustig, aber unfreiwillig. Das ist wirklich, das ist einfach schlecht.
Ganz schlimm. Oh ja, aber ich muss sagen, taktlos. Ich hatte damals das indizierte Album ja irgendwie bekommen. Ich habe schon mal drüber gesprochen, gab es ja noch diese Hip-Hop-Sendung auf Viva 2. Die hieß Gold Stereo, Stieg Rap, Gold, wie hieß die nochmal, verdammt, egal. Aber dann komme ich nach Hause von der Arbeit, mache einen Fernseher an, dann ist er taktlos mit so einer indischen DJ, mit so einem Turban und dann dachte, was ist denn das? Und der hat er gerappt irgendwie. So voll, das war so scheiße und das schon richtig cool war, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Irgendwie, ich bin ja auch als Bremer nicht der geborene Großstädter, der gleich alles versteht. Aber nee, da muss ich sagen, das hat mich aber ganz schön umgehauen, und wie man solche Texte, es ging auch nur um Bitch, Nutten, Polizei und dieser ganze, für mich als der so aus so einer gut bürgerlichen Ecke kommt, war das auf jeden Fall ein ganz schönes Phänomen. Oh Mann, so, ich habe jetzt Nummer, meines ganz profan, Nummer 4 ist Muhammad Ali, formerly known as Cassius Clay, hat geschrieben, ich bin so schnell, dass ich gestern im Hotelzimmer den Lichtschalter umlegte, im Bett lag, bevor das Licht aus war. Also ich weiß nur, dass er unheimliche Nehmerqualitäten hatte und er war auch schnell.
Der war echt
ich
schnell.
Ich würde sagen, das kommt würde, das wäre jetzt nicht mal, ist nicht mehr sehr arrogant, was könnte sein, wenn das mal geschafft hat.
Ja.
Würde ich ihm zutrauen, aber
so wie Lucky Luke, konnte er auch.
Genau.
Richtig. Ne, du weißt, also seinen Schatten erschießen.
Schneller ziehen als seinen Schatten. Nee, ja. Genau, Muhammad Ali, also damals war das war schon in den 60ern oder so, ne? War das bestimmt ganz schön Futter für die Presse. Schwebe wie ein Fly like a butterfly, sting like a bee. Kennt man auch irgendwie. Aber das hatte ich mal ausgewählt, weil er gehört ja auf jeden Fall hier zu den Superstars. Und damals war es bestimmt arrogant, heute würde ich sagen, ey, Alter, ne? Wissen wir, haben wir gesehen.
Ja, stimmt. Ja, ich habe bei mir auf Platz 3, das wird sicher, weiß nicht, das lehnst du vielleicht auch ab oder so, ich habe jetzt mal Nirvana reingenommen und zwar, ich hatte mal die Biografie gelesen hier von Kurt Cobain und das war ja auch so eine Band, die, sagen wir mal, von ihrer Einstellung her immer sehr kritisch war, der Musikindustrie gegenüber, der Gesellschaft gegenüber und andererseits hat ja Kurt Cobain wollte ja ganz offen immer Rockstar werden, er wollte ganz viel Geld verdienen und so, das hat er offen gesagt, hat dann aber nur seine sagen wir mal, das hat eben immer, stand immer ein bisschen im Widerspruch zu seiner kreativen Tätigkeit, so, ne, was hat er so, da war er auch sehr kompromisslos, ne, und teilweise war das aber, ging es auch so, also dass er eben, glaube ich, dann manchmal auch ein bisschen verwechselt hat, mit wem er es zu tun hat. Also er hat dann natürlich seine Verachtung gegenüber der ganzen Industrie und der Musikindustrie insbesondere hat er dann teilweise auch aufs Publikum übertragen. Das war dann so, dass, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel hier, das hatte ich mir rausgeschrieben, es gab diese Show Top of the Pops, damals, glaube ich, größte Musikshow, die man so kannte, ne?
Ja.
Ne, vom BBC, zumindest im englischen Bereich.
Mit
so, ne?
Und dann, ganz schlimm Moderator, der, ja, okay. Hm.
Ja. Hm. Jimmy Savile, war das der oder
ja,
was?
Ja, Jimmy Savile, ne? Ja,
der, zeitweise, ne, glaube ich, genau. Okay, genau. Und da hat er, genau, Smells Like Teen Spirit, sollten sie interpretieren und haben dann aber, obwohl er eigentlich eine Halbplayback lief, haben sie halt die lange Version gespielt. Also dann lief das Halbplayback und sie haben eine andere Version gespielt und ja, und bewusst sozusagen gegen die Version gespielt und der Schlagzeuger und der Bassist.
Ja, ach geil, das ist aber ja, cool.
Und der Schlagzeuger und der Bassist haben wohl also absichtlich nicht asynchron gespielt. Und dann und Kurt Cobain hat seine Gitarre gar nicht angefasst, sondern es gibt so Aufnahmen von ihr. Also er umklammert sein Mikro und breitet ab und zu mal so die Arme aus. Und das ist einfach so die völlige Absage an die Musikindustrie, überhaupt wahrscheinlich an ich weiß nicht, an öffentliche Auftritte. Ich habe keine Ahnung.
Das hat Rapp auch schon mal gemacht bei Hitparade, ne? Als er da seinen Song.
Ach so, also hat auch einfach so das Mikro weggelegt
hat,
oder was?
Er hat einfach so Frauen umarmt und Rosen im Empfang genommen und einfach
eine Stulle gegessen,
gelächelt, das ja. Mikrofon unten. Ja. Eine Stulle gegessen, genau. Zigarette geraucht, irgendwie.
Nägel geschnitten, ja.
Ja, genau.
Naja, das hat eben Nirvana auch gemacht.
Ja, das ja. Ist aber cool, ja.
Ja.
Ich habe jetzt wieder was aus. Meine letzten drei sind alle aus England. Die sind aber richtig geil. Cool. Also ich hab, das hat echt. Ey, das war richtig Arbeit, ne? Muss ich echt mal sagen. Diese ja, scheiß Top Ten. Also zwar mein Simon Le Bon, der Sänger von Duran Duran, ne?
Ja.
Hat gesagt live auf der Bühne: Everyone who did not arrive on a private jet, put your hands in the air.
Okay, das ist cool.
Das fand ich irgendwie geil.
Ja.
Richtig schön arrogant, ne? Und alle jubeln. Also englischer Humor immer noch der beste, muss ich sagen.
Natürlich.
Noch gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass es die Band nicht mehr gibt irgendwie. Aber das war auf jeden Fall so typisch englisch und also schön arrogant auf jeden Fall. Und ja, Duran Duran, Hungry Like a Wolf, ne? War das nicht von denen? Muss ich sagen, fand ich früher auch mal ganz geil. So. Und ja, genau. Gibt es leider nicht mehr.
Aber sehr coole Band.
1978 gegründet, ja.
Genau. Bei mir ist dann, habe ich dann noch auf Nummer 2 habe ich bei mir noch Kanye West.
Ja.
Und den hast du den auch irgendwo?
Nee, wir haben nur keine Überschneidung. Noch
nicht. Ist keine überraschende Wahl natürlich jetzt.
Hatte ich aber auch hatte ich kurz in Erwägung gezogen, ja.
Ja.
Pani, ja.
Du hattest ja letztes Mal über seine Platte gesprochen, seine aktuellste Platte.
Ja, wo er sich wieder dem Gospel und dem
Christen. Genau, diese Christenplatte.
Ja.
Hattest du eigentlich für gut befunden, ne?
Ja, fand ich gut, ja.
Ich glaube, bei Kanye West muss man wirklich unterscheiden zwischen seinem musikalischen Werk und seinem persönlichen, oder sagen wir mal so, zwischen seinem musikalischen Werk und allem anderen. Mhm. Weil alles ist so ein Typ, das ist ja, daran merkst du, ne, Künstler muss man nicht unbedingt nach ihrer Meinung fragen zu anderen Sachen. Mhm. Weil das sind einfach, ne, das ist, ich glaube, dass der musikalisch, da würde ich ihm gar nicht absprechen, dass er der Größte ist. Aber alles andere ist wirklich so Pfeifenreiniger, ne? Das ist also, es gibt zum Beispiel jetzt, haben sich ja viele schon gehört, es gab so ein Interview mit TMZ.com, das ist ja so ein wichtiges Portal. Ja. Da hat er sich damals über die Sklaverei geäußert, hat er gesagt, naja, 400 Jahre lang Sklaverei gibt's, ne? 400 Jahre, das klingt für mich nach eigener Wahl.
Also ja, das habe ich auch gehört, das habe ich, ne, auch gelesen, ja. Ja,
ja. Also da hat er wahrscheinlich so ein paar Motivationsbücher gelesen und ist darauf gekommen, dass man selber sein Schicksal bestimmt und hat daraus geschlossen, dass die Sklaven offensichtlich vielleicht nicht ihr Schicksal genug in die Hand genommen haben. So.
Ja, echt, was für...
Gab es da natürlich erregte... Ja. Selbst, ich weiß, ich habe das gesehen...
Trump und so ein Scheiß, ne?
Das ist ja, schlimm, ich meine, da gab es selbst bei TMZ, TMZ ist ja wirklich so ein mega angepasstes Ami-Format, glatt gelutscht,
das,
ne?
Das ist so nicht Promi-Flash in Hochziehen,
ja,
ne?
Ja, genau. Weil im Grunde wird den Künstler dann nur in den Arsch gekrochen. Und da ist also dann, selbst da im Studio, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, deswegen war die Kamera auch verwirrt erstmal, wo das herkam, ist halt ein Schwarzer aufgestanden und hat ihn angeschrien.
Sehr gut, finde ich gut.
Ich glaube,
das ist geil, schön spontane, ne? Reaktion. Ja.
Sehr gut. Sind auch draufgeblieben.
Sehr gut.
Und ich glaube, Kanye West wusste gar nicht, wie ihm geschah. Der war völlig, völlig neben der Kappe. Wusste auch nicht, wie er reagiert. Er hat dann irgendwie so ganz leise geantwortet und so. Naja,
Dann hat er ihr, genau, was du gerade sagtest, den US-Präsidenten als seinen Bruder bezeichnet. Und niemand könnte ihn davon abbringen, Trump zu lieben. Und
viel Spaß,
ja. Hat dann aber auch gesagt, ich liebe aber jeden, also so wie Erich Mielke, ich liebe euch doch alle.
Erich Mielke, ja.
Der hat das auch gesagt, ich liebe euch doch alles.
Das ist ein Top-Politiker, alles, ja.
Ich stimme nicht, also er hat gesagt, er stimmt nicht allem zu, was er macht, aber das macht uns ja gerade zu Individuen. Das Problem ist bei ihm, glaube ich, er liest, glaube ich, sehr viel Selbsthilfeliteratur. Oder hat er entsprechende, weißt du so?
Selbsthilfeliteratur, ja, das kann sein. Ja,
oder er hat entsprechende,
Titel, ne?
Entsprechende Entourage, die ihn da so voll quatscht mit irgendwelchen Psychosachen.
Oh, nee.
Und dann hat er von sich ein Bild gepostet, du kennst es ja mit dem MAGA-Hat, ne? Also mit dem Make America Great Again Cap, hat er also auch mit rumgelaufen.
Ja, ich weiß, ja.
Ne, dann gab es von ihm, kannst du endlos fortsetzen, die Schlange hier. Ne?
Das sagt denn Frau Kardashian dazu? Die sagt gar nichts. Ne?
Die verwaltet das Vermögen wahrscheinlich. Und dann gab es diesen MTV-Auftritt von ihm, da hat ja, du erinnerst dich, Taylor Swift hat ja Best Female Video gewonnen. Mhm. Was passiert? Herr West betritt die Bühne, nimmt ihr das Mikro weg und sagt, dass Beyoncé habe gerade das allertollste Video gemacht und das wäre eine Schweinerei und ist dann wieder von der Bühne runtergegangen. Hat also schön Taylor Swift ihren Auftritt versaut, ne? Und ja, also der hat echt ein paar Schraubenlocker, ne? Da ist,
ja, ich hätte den auch in meiner engeren Auswahl, habe ich den dann rauskomplimentiert.
Ne? Ja. Also wie gesagt, ich glaube, dass der ein großer Künstler ist, aber dass er wirklich, im Grunde ist das jemand, der Hilfe bräuchte und zwar von außen irgendwie.
Ja, ja.
In Deutschland würde da irgendwie eine Behörde einschreiten oder so. Ich weiß nicht genau.
Zumindest
die Kinder. Weißt du, was ich meine?
Also, hat. Ja, scheiße. Ich mach mal schnell weiter mit Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob du es noch hast. Die Beatles haben 1966 gesagt, wir sind populärer als Jesus, was natürlich eine riesen Kontroverse ausgelöst hat. Also die Beatles sind populärer als Jesus von John Lennon und
mittlerweile das, stimmt das ja vielleicht, ne?
Würde ich auch sagen, ja, das Christentum meinte, es würde sich im Niedergang befinden und deswegen es relativiert irgendwie, ne? Also das
ja,
weil es eben gerade so ein bisschen der Zeitgeist gerade so in andere Richtung weht, ne?
Ja.
Das hat die katholische Kirche da irgendwie das alles nicht so geil fand, irgendwie ist klar und so. Und,
nicht nur die katholische Kirche, auch in Amerika, das sind ja diese ganzen protestantischen Kirchen vor allem, da gibt es ja nicht so viele Katholiken, die haben seine Platten verbrannt und so.
Ne? Klan war auch, fand das auch nicht so lustig.
Aber ich glaube tatsächlich, ich habe das auch so gehört, dass das, glaube ich, von ihm nicht so gemeint war. Das ist irgendwie wohl.
Natürlich, ja.
Es war ein anderer Kontext, ne? Und der wurde aber völlig in die Tonne geschmissen, der Kontext.
Das war so. Ein bisschen John Cleese-mäßig und in den USA die Häuser, ne?
Ja. Da gibt's auch diese Bilder mit Dampfwalzen und so, glaube ich, ne? Kann das sein? Oder ist
kann
das nicht
sein,
das?
Ja. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber die Reaktion war auf jeden Fall, in der heftigsten war die Reaktion auf jeden Fall in den USA und so.
Ja, klar.
Und, aber ich finde das halt irgendwie, ich weiß noch, das Interview habe ich irgendwie, wird öfter mal wieder irgendwie im Fernsehen gezeigt oder so.
Ja.
Weil er aus so einer Euphorie heraus sagt, wenn er sowas. Und dann, weil damals, heute ist es wahrscheinlich egal, wenn man sowas sagt, ne?
Ja, klar.
Vollkommen Latte irgendwie.
Oder fast egal. Ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, Böse Onkels auch auf ihrer letzten Platte, glaube ich, einen Song drauf haben, der heißt Bekannter als Jesus und na gut, also wenn es da angekommen ist, dann macht es, glaube ich, jeder. Und
Nee, damals ein Riesenskandal irgendwie und das war natürlich schon große Blasphemie, aber ich bin auch der Meinung, das kann man so stehen lassen. Für mich stimmt das, sagen wir so. Da habe ich gar keine Fragen.
Also ich würde sagen, Jesus hatte die bessere Frisur.
Und
die Frage ist, wer ist jetzt kreativer, würde ich sagen, ist doch dann Jesus. Der hat doch mal die Welt erschaffen, oder nicht?
Ja, die also Songs egal, sind aber
Songs sind auch gut, ne?
Ja, also.
Okay. Also zumindest meinst du, das ist auch auf Augenhöhe, ja?
War auch nicht schlecht. So, jetzt bin ich gespannt auf deine Nummer 1.
So. Nee, du brauchst gar nicht so gespannt zu sein, weil du weißt es eigentlich, kannst es dir ungefähr denken. Wir haben da ja auch eine ähnliche Sichtweise meistens. Bei mir habe ich hier stehen Marius Müller-Westernhagen. Einfach weil er mir zutiefst suspekt ist, muss ich sagen.
Suspekt?
Suspekt, ja.
Ja, ja. Habe ich nicht, nee.
Nee. Also ich habe bei mir stehen Marius Müller-Westernhagen, weil ich kannte ihn ja als jungen Mann, als Schauspieler war er toll, da hat er schöne Filme gedreht.
Ja, Theo gegen Rest der Welt. Zweimal im Kino gesehen. Zweimal oder dreimal.
Film.
So geil, den Film.
Ja. Genau.
Habe ich auf DVD, kann ich endlos gucken.
Theo gegen den Rest der Welt, bitte mal schauen.
Ja, sollte jeder mal gesehen haben, ist ein guter deutscher Film.
Es gibt Schneemann und so, alles scheiße.
Aber Schneemann.
Fand ich nicht so gut, aber na gut, egal, ist Geschmackssache.
Und
aber ja, das kann man alles gucken.
70ern noch, ne?
War das 70er?
Der ist aus den 70ern, genau.
Ja.
Genau wie wir?
Nee, ein aus den 60ern. Ein Roadmovie, wo der sein LKW geklaut wird und er sucht ihn dann, fährt dann bis nach Genua oder was ich da was, ja, irgendwie.
Sehr geil. Also auf jeden Fall richtig geiler Film. Meine Familie fand den auch ganz toll. Theo gegen den Rest der Welt.
Ja.
Und dann gab es, irgendwann aber hat sich im Leben von Marius Mal-Westernhagen was geändert. Ich glaube, er wurde irgendwann wahrscheinlich durch die Erfolge und so nachdenklich. Und dann hat er 1987, ist glaube ich so, kann man sagen, ist der Turning Point in seinem Leben gewesen, musikalisch zumindest, das Album Westernhagen rausgebracht. Und dann hat er sich, also erstmal finde ich das schon, dass man sich selber dann so danach, das ist schon mal eine Peinlichkeit. Aber offensichtlich hat er sich, fand ich selber, sich selber so cool, dass er dann meinte, das reicht. Und er hat sich dann so ein bisschen verabschiedet von seinem Image als, sagen wir mal, als so kumpelhafter Pöbler, so Pöbler-Typ, ne? Also was er vorher halt gemacht hat, eben diese ganzen Sachen von Dicke bis Pfefferminz und was alles so gab. Das waren alles Sachen, wo man sagen kann, okay, das hatte was. Das hatte zumindest irgendwie Partypotenzial, ne? Oder Johnny Walker etc. Ne?
Ich sag nur, Pipi ist kein Name und auch kein Getränk.
Ja,
genau. Genau, das muss ich sagen.
Für mich geht das in Ordnung, weil das irgendwie noch so, das fällt für mich so unter Ruhrpott-Rock, da kann ich mit leben irgendwie so. Ne? Und hat sich dann aber verwandelt zu so einem, ich würde sagen, so immer adrett gekleideten, huttragenden, und relativ arrogant wirkenden, so ernsten Musiker, so vielleicht, ich weiß nicht, so ein bisschen zwischen Sting und Bono vom Aussehen her.
Stimmt, ja.
So mit Weste und so.
Und
ne, so das ist dieser merkwürdige Rock, dieser Rockstar-Look der 80er, würde ich sagen. So schwarze Seidenjackets, ne, so verzierte schwarze Jeans, dicke, teure Stiefel und riesen Frisuren, schwarze Sonnenbrillen.
Immer eine schöne Gibson's ist hier Bob Dylan Signature Model 12.000 Euro D-Mark
getan. Ne, also alles schweres schwarzes Leder und Metall und also irgendwie so ein bisschen so, glaube ich, wie jeder, der in der Musikindustrie gearbeitet hat, auch aussah wahrscheinlich zu der Zeit. Würde ich mal sagen. Ich weiß ja so, wie man gerne aussehen wollte. So, dann sagen, ey, ich bin eigentlich ein ganz cooler Rockstar. So. Das war so auch so eine gewisse Uniform vielleicht oder so. Und dann am besten noch eine schöne dicke Kette dazu und so mit so einem Kreuz oder keine Ahnung. Und okay, und das, wie gesagt, ich fand ihn früher mal ganz gut, diese ganzen Sachen, Pfefferminz und Johnny Walker und so. Und dann fand ich es aber immer unkreativer, muss ich sagen. Oder zumindest für mich immer langweiliger. Vielleicht kreativ ist das falsche Wort. Für mich wurde er dann immer mehr zu so einem verhinderten Politiker, also Weltpolitiker oder ich weiß nicht, diese tiefe Ernsthaftigkeit und Depression. Und dann einerseits dieser Armani-Look, andererseits dieses Rockergetue, ne? Also eben ein bisschen auch wie, ehrlich gesagt, auch wie Grönemeyer so ein bisschen oder U2 oder so. Und jetzt ist das ja irgendwie gemündet bei ihm. Dieses ganze super wichtige Ernste ist jetzt gemündet in so ein Best-of-Ding. Also wo er dann ständig jetzt oder seine Platten nochmal auflegt, seine alten Songs nochmal aufnimmt und so. Und im Grunde sich selber, im Grunde nur noch seine eigene Parodie im Grunde ist. Ne? Also jetzt mache ich nochmal eine HD-Version von mir und so. Ne? Also das ist doch hochgradig peinlich, oder? Wenn ich nur noch mich selber interpretiere und ich kann damit nichts anfangen. Das ist irgendwie ganz bitter, ne? Und jetzt ist ja klar, er wird durch alle Talkshows gereicht und so. Und
ist er dann noch für Medienpräsenz?
Ja, doch. Grenzen, oder? Mittlerweile ist er ein gern gesehener Talkshow-Gast, weil er halt so mittlerweile auch freundlich ist zu den Medien. Er war ja früher auch jemand, der sehr punkig war in den Medien und so gepöbelt hat und deswegen nicht so gern gesehen war. Mittlerweile ist er halt völlig stromlinienförmig, ne? Und sitzt da halt und gibt so den coolen Rockstar halt, ne? Und das ist das ist wirklich uninteressant, ne? Ja, na gut.
Das ist für mich so.
Das ist dann Nummer eins, ne? Also das ist für mich eben auch Selbstüberschätzung, ne? Weil er ist nun mal nicht. So geil finde ich seine Sachen nicht, dass ich jetzt sagen würde.
Nee, danach kam ja auch nichts mehr. Hätte ich noch Coverversion gemacht und ich weiß nicht, danach kam dann auch nichts Relevantes mehr raus. Ne? Das war doch. Der lebt doch auch von seinen alten, von den ersten zwei, drei Alben oder sowas, ne? Oder?
Genau. Dann gab ja diese schlimme Phase, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, mit Fredericksburg und sowas.
Hat er auf Englisch gesungen oder nur auf, ich weiß
nicht. Ja, ich glaube. Ja. Und war dann da auch erstmal in Fredericksburg, hat das alles aufgenommen und so, ne? So, keine Ahnung, ich weiß das nicht, ey. Ja.
Ist nicht mein Ding.
Ja, gut. So, meine Nummer eins, so, die Großmäuler schlechthin, die beiden Brüder Noel und Liam Gallagher und ihre Band Oasis, ne? Noel Gallagher, also das ist ja der, die Songs, alle Songs geschrieben hat, Liam ist eigentlich mehr das Großmaul, also das größere Großmaul von beiden Brüdern gewesen, immer noch. Die Band gibt's ja nicht mehr. Auf jeden Fall hat, Noel Gallagher hat gesagt, dass ihre Songs, wenn sie die weiter vermarktet hätten und weitergemacht hätten mit ihrer Karriere, dann hätte es, denn hätte es keinen Krieg im Nahen Osten gegeben und das denn, hätte es auch keine radikalen Muslime gegeben und sie hätten die Welt gerettet mit diesen Songs, so gut waren sie.
Oh Gott.
Also muss ich sagen, also Krieg im Nahen Osten beenden mit einer Platte, also toi toi toi, ne? Aber er meinte auch, dass sie den Friedensnobelpreis gewonnen hätten und dass sie einfach hätten weitermachen müssen und ihre Songs ein bisschen besser vermarkten müssen, dann wäre das sozusagen, dann wäre jetzt Frieden, also dann würden alle in Palästina und Israel da egal.
Was?
Ne, wäre, ja, also
was?
Ja, also wirklich? Eine Platte, die den Krieg im Nahen Osten beendet, also die war eigentlich schon fast fertig, aber dann gab es irgendwie, hat die Plattenfirma nicht mitgezogen oder die Band hat sie aufgelöst und das war so ein bisschen schade, weil ich hätte mir auch gewünscht, dass das geklappt hätte, aber besser geht's nicht irgendwie, ne? Also,
wow.
Also das finde ich schon so das Arroganteste, was ich je gehört habe.
Ja, irgendwie. Das ist schräg.
Es hätte keine radikalen Muslime gegeben, so gut waren die Songs. Ich wusste nicht, dass radikale Muslime überhaupt Oasis hören, aber...
Das ist erstaunlich. Glaubst du, da ist das jetzt Rockstar-Denken oder ist das Drogen oder was ist da los? Oder?
Ich glaube, der verarscht. Ich glaube, der weiß genau, was er so scheiße labert. Irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen.
Späßchen.
Dass er ernsthaft...
Späßchen gemacht.
Kleine Späßkiss gemacht. So, wir haben jetzt dreiviertel Stunde. Also das ist die längste Sendung, die wir
haben. Wir können jetzt auch gleich das Handtuch in den Ring schmeißen.
Wer hört das?
Ja. Ja, aber das finde ich auch immer sehr geil, wenn die so anfangen, irgendwie glauben, dass die jetzt... Also ich finde auch, dass irgendwie wahnsinnig häufig, dass ich jetzt in den letzten Monaten wieder Scorpions mit Wind of Change sehen musste, wenn irgendwie es wieder um die Wende ging und jedes Mal setzen sie sich dahin, diese drei 80-Jährigen. Sind
wieder im Studio übrigens. Ja, sorry.
Ja, sie sollten dann vielleicht auch für ihnen vielleicht auch.
Da jemand, der das macht. Ja, zumindest, ja. Ja, nee, genau. Stimmt, ja, aber.
Und dann dürfen sie jedes Mal, da wird jedes Mal nochmal gepfiffen, nochmal der Wind of Change gepfiffen Schluss. Ja. Und mit der Kangaroos-Mütze, ne? Und die drei Jungs aus Hannover, ne? Und das ist immer richtig krachen. Mhm. Ja.
Nee, aber fand ich eine schöne Top Ten. Also immer wahnsinnig viel Arbeit, aber ich fand es richtig geil, muss ich sagen. Also, hat Spaß gemacht, aber ich muss die Recherche.
Aber ich fand es interessant, dass man gar nicht so viel, das ist wirklich schwer zu finden und man stellt fest, dass es doch sehr viel stromlinienförmige Berichterstattung gibt. Ne? Und diese Geschichten, die musst du echt ausgraben, ne? Das ist so ein bisschen, bisschen Wühlarbeit. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich früher besser war, dass da früher oft noch drüber gesprochen wurde über diese Sachen und so.
Ja.
Klar, so ganz alte Geschichten gibt es ja manchmal nur aus den 60ern oder so, ne? Aber da kann sich auch keiner dran erinnern, ne? Das war auch so,
ja. Ja, ist ein bisschen nachgelassen irgendwie.
Guck mal, ich musste hier schon Uriah Heep ausbuddeln.
Ich musste Muhammad Ali ausbuddeln. Und Miles Davis.
Beschwungen. Mach wieder ein jetzt bitte.
The best of the best. On last exit under the night. Thank you and good night.
So, machen wir mal Feierabend hier. Ich mach schon mal die Abspannmusik an hier.
Genau, ich stell schon mal die Stühle hoch.
Ja, stimmt. Genau.
Andrea Bierbaum auf diesem Wege, ich habe dich schon benachrichtigt. Bitte melde dich und schick uns deine Adresse.
Bitte melde
dich. Wir würden uns sehr freuen.
Ja.
Und damit hier wieder ein bisschen Platz im Regal ist.
Mhm. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also ein bisschen zugenommen, habe ich den Eindruck.
Gerne.
Ich
habe zugenommen.
Ich meine die Leute da draußen. Falls es jemand hört.
Ja.
Nein, danke fürs Mitmachen, Eckart. Wollte ich mich auch recht herzlich bedanken. Bei dir auch nochmal.
Morgen fahre ich nach Hamburg übrigens.
Ja, was machst du da?
Schöne Stadt. Ach, arbeiten.
Arbeiten.
Interessiert keine Sorge.
Wir machen doch nur Podcast, dachte ich. Das ist langsam echt voll die Arbeit. Ich muss sagen, es ist nebenbei, mal eben so nebenbei ist das jetzt auch nicht mehr hier.
Frag mich mal.
Ich bereite mich ja neuerdings auch vor, wie du gemerkt hast. Vielleicht gemerkt hast.
Ja. Ja. Nee, ich finde das auch, du bist ein viel besserer Partner geworden, seit du dich vorbereitest. Und
Dankeschön, gleichfalls.
Ja. Und seit ich mich nicht mehr vorbereite, räume ich dir auch wieder Platz
ein. Du schüttelst das ja eben auch so Handgelenk hier.
Gerade noch schön auch die Kurve gekriegt.
Nicht vorbereiten. Ja, okay, dann würde ich sagen, schöne Woche irgendwie. Holt euch keinen Sonnenbrand wie ich am Wochenende. Nee. Irgendwie schön eincremen, obwohl es...
Genau, nächste Woche selbe Welle, selbe Stelle.
Ja, und wir haben wieder schöne, fluffige Themen und vielleicht ist Werder dann schon gerettet oder so.
Weiß ich nicht.
Gegen Mainz, ne. Ja.
Oh Gott.
Ja, egal, nicht so wichtig. Dann, egal, viel Spaß in Hamburg und wir bleiben in Kontakt, ne?
Ja, klar.
Ja, also dann.
Ne?
Mach's gut.
Ja, du auch.
Jo.